sind wir wieder, die Quadrataugen powered by Vodafone. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer auf Monsters and Explosions, auf GigaTV Mac und natürlich in unserem Podcast, die Quadrataugen. Wir sind wie immer zu dritt hier, beziehungsweise wir wollten eigentlich zu viert hier sein, aber unsere liebe Kollegin Andrea von Moviepilot leider krankheitsbedingt heute nicht dabei. Das heißt, wir müssen das jetzt zu dritt wuppen, aber erfahrungsgemäß ist genug Gesprächsstoff auch bei uns dreien vorhanden, oder?
Vor allem untoter Gesprächsstoff. Wir wollten mit Andrea ganz viel über The Walking Dead reden und sie sollte uns überreden, die Sendung wieder zu gucken. Weil wir sind alle ausgestiegen an einem gewissen Punkt, aber es hat ja viele Fans und Andrea ist ein großer Fan. Müssen wir das nächste Mal machen. Aber
wollte ich gerade sagen, die Sendung hält sich mit Sicherheit noch ein bisschen. Ja. Wir werden noch Gelegenheit bekommen, dieses Gespräch zu führen, nehme ich an. Ansonsten Hauptthema bei uns in der Sendung Birds of Prey. Wir haben es alle gesehen, wir wollen drüber quatschen. Wir haben wie immer ein paar News im Gepäck, mit denen wir gleich anfangen werden. Und wir haben auch ein paar Previews auf kommende Sendungen. Und wir haben auch weitere Reviews für weitere Sendungen, also Serien auf Netflix.
Wir haben alle sehr brav sehr viele Serien geschaut.
Das ist richtig.
So viele sind es nicht, aber wir sind diesmal alle besser vorbereitet. Wir haben alle das Gleiche gesehen.
Ausnahmsweise ja, genau. Haben wir uns mal vorbereitet.
Sollen wir noch ein paar nennen, die wir nachher besprechen, oder ist das komplett Überraschung?
Das ist eine gute Frage.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir werden über die erste Folge Better Call Saul sprechen.
Ja.
Ja, aber spoilerfrei natürlich.
Spoilerfrei natürlich. Wir haben auch nur die erste Folge gesehen, aber da kann man, finde ich, auch schon einiges irgendwie draus herleiten.
Ich würde gerne ein bisschen was zu Gentleman erzählen von Guy Ritchie, der jetzt im Kino startet diese Woche.
Da spielt Charlie Hunnam mit, ne?
Ja.
Ich liebe Charlie Hunnam.
Er ist auch super in dem Film. Das sieht man auch an deinem Charlie Hunnam Gedächtnisbart.
Ein bisschen, ne?
Was ich jetzt gesehen habe, Guy Ritchie war neulich in Berlin und er sieht jetzt auch aus wie Charlie Hunnam. Als hätte er ein Cosplay von dem an. Also es ist halt wirklich, ich glaube, diese Figur spiegelt ihn wieder. Es sind auch die gleichen Klamotten, immer Pulli über Hemd und sowas.
Ich weiß nicht, wer das ist.
Das ist der von Sons of Anarchy.
Ah,
der
ja.
auch King Arthur gespielt hat. Und Papillon. Kennt ihr Papillon?
Nee, aber Sons of Anarchy und King Arthur kenne ich. Deswegen habe ich jetzt ein Bild vor Augen und das ist gut.
Ich finde den cool. Ja. Ich mag den sehr gern.
Wir werden auch ein bisschen über Batman-Kostüme reden, über einen gewissen Mandalorian und dass der früher und für jeden zugänglich kommt. Da Birds of Prey ist unser großes Hauptthema, wobei zumindest das uns die letzten Tage sehr beschäftigt hat. Bei mir auf dem Kanal ein bisschen, auch bei uns hier Quadratauge. Und anscheinend hat er nicht genug Leute beschäftigt, weil der Film, also Flop ist noch zu viel gesagt, das ist er nicht, aber er läuft weit unter den Erwartungen, sodass es für Warner wirklich schwarze Zahlen gibt, dass sich der Film gelohnt hat und darüber wird man reden müssen. Warum ist das so?
Ich war auch nur drin, weil Knives Out ausverkauft war. Ohne Scheiß. Oh. Ich bin ins Kino gegangen, weil ich dachte, Alter, Knives Out ist so lange draußen. Da wird es ja 100 pro einfach Karten in der Abendkasse geben. Gab's aber nicht. Und dann so, Krass. Ja, was gibt's noch? Birds of Prey. Ja, okay.
Und das ist Teil des Problems.
Knives Out ist auch ein großer Kassenschlager in Deutschland. Irgendwie 1 Million Besucher, das ist schon...
Ich bin Deutschland eine Hausnummer.
Ich bin Markus' Empfehlung gefolgt und wollte ihn mir unbedingt anschauen. Hab's aber jetzt im Kino nicht geschafft, leider. Ja. Also.
Und du hast ja das schönste Lob für den Film dagelassen, das ich gehört habe. Als du aus dem Kino gegangen bist, hast du gemeint, Marco, zum Glück habe ich ihn nicht vorher gesehen,
ja.
vor unserer besten Liste, weil sonst hätte er sich noch in die Top 3 geschmuggelt.
Aber,
und dann wär's
ganz
viel
eindeutig
gewesen.
Hätte der das gemacht.
Ja, genau. Das ist ganz großartig.
Okay, dann wie immer, wir beginnen mit unserer Rubrik mit den News, aktuellen Themen. Und ja, Fabian.
Ja, genau. Und das Thema ist so brandheiß, das hat es noch nicht mal auf unsere Übersichtsliste.
Wollte ich gerade sagen, hier steht ein Zusatz.
Ja, genau, ein Zusatz. Und zwar ist es so, dass alle Star Wars-Fans warten ja auf The Mandalorian und auf den Start von Disney Plus. Und alle, die es so gar nicht aushalten können oder die vielleicht nicht wissen, ob sie sich Disney Plus wirklich zulegen sollen, ihr habt 2 Tage vor dem Start von Disney Plus die Möglichkeit, die erste Folge von The Mandalorian im Free TV zu gucken. Und zwar auf Pro7 läuft das ganz offiziell, eine Kooperation mit Disney. Und zwar ist das die machen dann ein richtiges Event raus. Also am Sonntag, den 22. März ist das, da kommt um 17:50 Uhr erst das Imperium schlägt zurück, dann zur Primetime, 20:15 Uhr die erste Folge von The Mandalorian und dann danach um 20:50 Uhr die letzten Jedi. Disney Plus startet ja erst am 24. März bei uns in Deutschland. Und wenn man immer noch nicht weiß, ob man sich das jetzt antun soll oder nicht, kann man sich auf jeden Fall die erste Folge angucken. Boah.
Ist eigentlich ganz witzig so als Marketingmaßnahme. Ja. Ne? Das hat jetzt, habe ich jetzt von Netflix oder so noch nie gehört, dass die gesagt haben, wir bringen jetzt einfach eine von unseren Serien mal die erste Folge im Free-TV, kann ja schon attraktiv sein. Also wenn du jetzt sagst, erste Folge hier und jetzt könntest du alles bingen, wenn du willst. Also
der einzige Streaming-Service, der sehr verheiratet ist mit Fernsehen, ist MaxDome oder beziehungsweise Join, weil die ProSieben feste Koops haben oder gemeinsame Produktionen. Aber sonst ist es bei den Streaming-Diensten, ich meine, Sky ist halt selber ein Sender, aber Pay-TV, sonst ist mir das auch nicht bekannt. Kam wirklich unerwartet für mich.
Was
also
meinst
ich bin,
du?
Aufgeschreckt.
Was meinst du, warum machen die das? Weil sind sie sich nicht sicher?
Konkurrenz. Ob ist ja Konkurrenz. Im Prinzip ist es ja Konkurrenz. Das Streaming ist, ist ja der Todfeind vom Fernsehen.
Nee, ich meinte, warum macht das Disney?
Ach so. Ne? Gute Frage.
Ja, gut, also ich denke mal, sie werden ja schon in irgendeiner Weise wieder ein bisschen Buzz kreieren müssen, weil sie werden jetzt die große Online-Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen, nachdem die meisten Leute, denke ich mal, die in der Online-Welt unterwegs sind, das schon gesehen haben, werden auf irgendeinem Weg.
So wollte ich das nicht ausdrücken, aber stimmt, das stimmt natürlich. Es kommt viel zu spät bei uns, aber es kommt auch generell zu spät in Europa. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber mir fällt immer dieser Vergleich ein, den ich mal in einem Artikel gelesen habe, dass Deutschland das einzige Streaming-Land der Welt sei, wo Netflix kleiner ist als Amazon Prime. Und es gibt weniger, also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich konnte das nie verifizieren, ich habe das halt irgendwo gelesen, aber das wäre das Bezeichnendste über Deutsche, was ich je gehört habe. Also ich persönlich finde halt Netflix besser als Amazon Prime. Und aber wir Deutschen sagen natürlich so, aber bei Amazon Prime, das ist ja billiger und ich kriege die Pakete schneller. Scheiß doch auf die Netflix Originals, weil Amazon Prime hat eh alles, was ich will. Da kann ich Jack Ryan gucken. Was soll ich denn
und
mit dem ganzen anderen Kram
auf Netflix? Und ich kann Twitch Prime Sub bei Max da lassen.
die Tobias Schweighöfer Serie, die gibt's auf Amazon Prime. Das ist eine der erfolgreichsten Serien, die Amazon Prime weltweit überhaupt hat. Und wir Deutschen sagen, Amazon Prime ist größer und wichtiger und cooler als Netflix. Das sagt alles bei uns Deutsche aus. Das ist praktische und es ist billiger und effizienter damit. So, ich glaube, das ist die Konkurrenz, mit der sich Disney auseinandersetzen muss. Wenn nicht mal Netflix es schafft, so groß zu sein, wie in diesen anderen Ländern sind in Deutschland, dann muss man, glaube ich, sowas wie Disney Plus wirklich aggressiv pushen. Und das machen sie ja auch mit einer krassen Preispolitik. Also es gibt jetzt, wenn man es für ein ganzes Jahr vorbestellt, irgendwie noch billiger. Ich glaube dann für 60 Euro statt für 70 eigentlich. An für sich kostet der Service ja eh schon weniger als Netflix. Ich glaube 7 Euro, habe die Zahlen jetzt nicht hier liegen.
Hashtag keine Werbung, ne?
Keine Werbung. Ist das Werbung? Es ist ja...
keine Ahnung, eigentlich
ist ja,
nicht.
Alles
ist ja
Werbung.
Durchaus kritisch.
Ja. Yeah.
Das ist halt eine aggressive Preispolitik und die wollen halt gucken, dass sie hier Fuß fassen. Und da werde ich gespannt sein. Also ich werde den Service auf jeden Fall ausprobieren, alleine weil ich gerne Futurama in HD schaue und ich hoffe, die neue DuckTales-Serie da sehen zu können. Weil die gibt es auf Sky zum Beispiel, gibt es immer nur ein paar Folgen im Sky-Ticket. Das finde ich sehr ärgerlich. Ich will die ganze Serie sehen.
Also mir ist das ehrlich gesagt zu teuer. Also ich meine, wir müssen in Deutschland die Rundfunkgebühren bezahlen. Das sind ja auch irgendwie fast 20 Euro im Monat, die du da abdrücken musst. Dann habe ich einen Netflix-Account und dann noch einen zusätzlichen Streaming-Dienst ist mir tatsächlich zu viel. Also ist mir zu teuer.
Ja, ich buche mir ab und zu das Sky-Ticket, je nachdem, was da gerade läuft. Und Amazon Prime benutze ich tatsächlich auch nicht mehr, weil ich eh schon kaum noch was bei Amazon bestelle. Deswegen hinke ich bei vielen Sachen immer stark hinterher, wenn sie auf Amazon Prime laufen. Aber ich finde Disney vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wahrscheinlich gut, aber muss dazu sagen, The Mandalorian ist der allergrößte Anreiz, den Disney hat. Und das versuchen sie jetzt mit ProSieben auszuspielen.
Sie haben halt noch nicht genug Original, also Originals. Mhm. Ja? Ihre Mediathek ist ordentlich. Also was man da alles schon jetzt gucken kann, ist bestimmt alles super gut. Das Ding ist halt nur, das hat man halt schon alles gesehen. Also ich meine, die Star Wars Filme hast du dir alle schon angeguckt. Die Marvel Filme hast du dir auch schon alle angeguckt im Kino oder sonst wie.
Aber Disney Filme muss man einmal im Jahr gucken. Sonst,
aber ich
sonst
meine,
wird man
wenn
krank
du,
und stürzt.
Ja, aber dann hast du doch die DVDs bestimmt schon daheim, wenn du das eh jedes Jahr machst.
Ja, DVDs. Ich habe doch kein DVD-Abspielgerät
mehr. Entschuldige. Aber das ist der wichtige Punkt tatsächlich. Hast du denn die DVDs von allem? Versuch mal von den wichtigsten, allein die Zeichentrick-Disney-Filme, dir das mal zu kaufen. Also wenn du jetzt wirklich Kinder zu Hause hast. Und ich bin selber mit ganz vielen Disney-Videokassetten aufgewachsen. Versuch den mal die Blu-Rays davon, von all dem zu kaufen. Das ist ein ganz schön teurer Spaß. Und da ist ein Disney-Plus-Angebot für 7 Euro im Monat, ist ein faires Angebot sogar. Also mir fehlt der Original-Content, also ist mit Mandalorian eigentlich abgedeckt, nur hier in Deutschland viel zu spät. Aber der Rest kommt ja noch. Und das ist ja etwas, und das ist das Schöne, ist ja wie bei Netflix, ist ja auch monatlich kündbar und so. Insofern ist es, glaube ich, schon ein faires Angebot. Aber das muss man sich angucken.
Aber was ist jetzt mit Mad Max?
Ja, was hat das mit Mad Max zu tun, Fabi?
Das hat gar nichts mit Mad Max zu tun. Und das ist einfach die nächste Nachricht bei uns im Programm. Und zwar, die Fortsetzung, die Dreharbeiten, die sollen noch dieses Jahr beginnen. Also das ist eine Exklusivmeldung vom Online-Portal Geeks Worldwide. Die berichten, George Miller beginnt im Spätherbst 2020 in Australien mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung von Mad Max Fury Road. Erst Ende 2020, weil er aktuell noch mit Dreharbeiten beschäftigt ist. Er kann halt schlicht nicht früher. Der inoffizielle Titel ist Mad Max The Wasteland, also inoffiziell. Das, der hat noch keinen offiziellen Titel. Und da kannst du uns bestimmt noch ein paar Sachen dazu sagen. Es gab nämlich einen jahrelangen Rechtsstreit. Also Mad Max Fury Road ist von 2015.
Das kann sein.
So, und das ist halt schon echt lange her. Und eigentlich hatten alle Beteiligten Bock, ein Sequel zu drehen. Und es gab halt einfach kein Sequel, weil Miller und Warner sich gestritten haben und es ging wohl um Geld.
Ja, es ist halt so, der Film war halt unerwartet erfolgreich. Also es ist nicht nur so, dass es einfach sein Geld wieder eingespielt hat oder so oder dass er überhaupt gut lief, sondern lief unfassbar gut. Also gerade für seine Budgetkosten, wo er wirklich lange gedreht wurde, es waren wohl sehr harte Dreharbeiten und dann lief er noch bei den Oscars richtig, richtig gut. Und wie es dann halt so ist, dann zerstreiten sich Leute wegen dem vertraglich zugesicherten Geld. Also wie viel steht einem wirklich zu? Weil das immer sehr kompliziert zu rechnen ist. Es ist ja auch so, dass Studios sich das auch schön rechnen können. Sie können irgendwelche Kosten dagegen rechnen und sagen dann so, nach der Auflistung schuldest du uns eigentlich Geld. Ja, also so ganz so krass war es jetzt nicht, aber er hat sich wohl ganz schön mit Warner zerstritten. Trotzdem, und das war für mich die Überraschung, nicht nur, dass sie das gesettelt haben, sondern sie drehen jetzt auch wirklich zusammen nochmal einen Film. Das zeigt aber auch ganz gut, wie so ein Studiosystem funktioniert, weil man redet immer gerne über die Studios und die wollen nur das Geld und so. Das sind aber alles unterschiedliche Leute. Die Leute, mit denen George Miller wirklich produzieren und arbeiten muss, sind andere Leute als die Buchhalter, die ihm sagen, nee, der steht nur so und so viel zu und nicht so und so viel. Wo ja dann, es ist eher so ein Arbeitsrechtsding eigentlich, was da gelaufen ist. Aber ich finde es schön, dass sie es jetzt endlich gesettelt haben. Es hat mich wirklich beruhigt. Jetzt will ich nur noch offiziell hören, dass Tom Hardy wieder dabei ist.
Das ist tatsächlich offiziell noch nicht bestätigt. Der hat ja auch noch gar keine Zeit. Der ist ja noch mit Venom 2 beschäftigt. Aber es ist wohl so, dass Tom Hardy bei Warner einen Vertrag unterschrieben hat, dass er in 4 Mad Max Filmen mitspielen soll. Und es gibt ja bisher nur einen mit ihm. Insofern muss er noch, darf er noch in 3 Filmen mitspielen.
Ich glaube, wenn es halt nach George Miller ging, müsste er es nicht sein, weil er hat das mal so zusammengefasst, für ihn ist Mad Max wie Jesus, wie so ein Prophet, von dem andere Leute erzählen. Mhm. Er erlebt seine Geschichten und dann wie eben nach Matthäus Geschichte ist, dessen das passiert und so weiter. Und so ist es halt, so ist für ihn halt Mad Max. Das ist keine kontinuierliche Geschichte. Ich glaube, ohne die ersten 2 Filme wirklich gesehen zu haben oder zu Ende gesehen zu haben, die passen ja auch nicht wirklich zusammen. Mad Max 1 und 2, das fühlt sich auch alles sehr, sehr getrennt voneinander an. Und Fury Road ist halt so, wie er ist, halt ein Meisterwerk, das aber auch nicht replizierbar ist. Also zum Beispiel auf Charlize Theron sollte man nicht hoffen, weil die hatten richtig, also die und Tom Hardy hassen sich bis aufs Blut. In manchen Szenen merkt man das auch. Die können beide so lächelnd draufblicken, wenn man in Interviews mit ihnen darüber redet, aber die werden wohl nicht mehr zusammen einen Film drehen, obwohl ein Furiosa Spin-off ja immer noch irgendwie im Raum war, nur wäre das dann ohne Mad Max wahrscheinlich.
Wisst ihr, wer auch wie Jesus ist, ein bisschen, mit anderen Geschichten und so, andere Schauspieler und so weiter?
So ganz schön weit
James
hergeholt.
Bond.
Robert Pattinson.
Batman.
Ja.
I'm Batman.
Ja, achso, eigentlich hätte, wenn du mit Jesus-Kram kommst, hätten wir jetzt über Matrix 4 reden müssen.
Achso. Die Analogie kann man aber bei fast allem ziehen. Wir können auch erst über Matrix 4 reden.
Nein, passt schon. Batman, super cool. Der Regisseur, Matt Reeves, hat zum ersten Mal das Kostüm gedroppt und nur Tage später ist es auch noch geleakt. Das sieht man dann mehr, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Nur mal, wenn du einen Reiter weitergehst, dann sieht man ein Vimeo-Video. Offensichtlich ist Matt Reeves ein Vimeo-Anhänger. Das ist sein persönlicher offizieller Account. Und da hat er einfach einen Kostümtest gepostet und hat das auf Twitter gepostet mit dem einfachen Hashtag TheBatman, Hashtag Kostümtest.
Gott, ist das dunkel.
Das ist super dunkel. Es hat
also
auch noch
es läuft schon das Video schon seit langem und ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
ich habe auch gedacht,
kaputt?
Irgendwas nicht geht.
Und aber nee, es ist einfach nur so dunkel. Ja.
Und durch das Rot sieht es auch noch sehr Daredevil-mäßig aus, was dann sehr viele Memes gibt. Aber das
kann man doch 100% rausnehmen und werfen, dieses Symbol, oder nicht?
Oh, dazu kann ich jetzt was Cooles erzählen. Es gibt die Fantheorie, das haben halt Leute, haben sich natürlich ganz genau angeschaut. Und das sind anscheinend Waffenteile. Und jetzt gibt es halt die Theorie, weil Batman in einem der Comics etwas Ähnliches gemacht hat.
Dass das die Waffe ist, mit der
die Eltern erschossen worden sind.
Echt?
Ja, und das trägt er halt symbolisch als Mahnmal vor sich. Es ist in den Comics so, dass er die Waffe nimmt, also in einer Comicreihe, und schmilzt sie ein und macht daraus einen Brustpanzer, der ihn vor Kugeln schützt. Also das ist nochmal eins weitergedacht als das. Aber das ist natürlich vom martialischen her, sich das anzugucken, viel härter. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur eine Fantheorie. Vielleicht ist es auch ein bisschen steampunkig. Man hat ein bisschen gemutmaßt, man hat vieles nicht gesehen in diesem Video, auch die Ohren zum Beispiel nicht. Jetzt gibt es aber den guten Stuntfahrer von vom, ich will nicht Batpod sagen, weil das ist nicht das Ding wie in The Dark Knight, sondern eher ein Batcycle, ein Batbike. Fast schon sehr klassisch. Es wirkt alles ja sehr selber zusammengebaut, das Kostüm. Das ist wohl der Unique Selling Point davon. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, da gibt es noch mehr Bilder, siehst du ihn halt auf einem Motorrad sitzen, das offensichtlich nur so modifiziert ist, dass es ein bisschen aussieht wie eine Fledermaus. Eigentlich ein bisschen cheap, aber das hängt halt vom Film ab.
Das sieht ja super
steampunkig aus, ja.
Es gibt auch dann unten noch ein paar Detailaufnahmen von dem Anzug, glaube ich. Und der hat, der hat ja, der hat so Sachen am Unterarm. Das siehst du am zweiten Bild.
Ja, das siehst du in dem einen Bild, siehst du es ganz gut, wenn du ein bisschen höher gehst, genau da.
Was ist das?
Ich bin mir auch nicht so sicher, es erinnert mich aber an Black Widow. es ist auch so, dass, wenn ich es richtig gesehen habe.
So Mini-Raketen?
Ich habe es im anderen Bild auch noch ganz schön gesehen, dass das, was am Handschuh bei Batman immer so abgeht, diese Zacken, die ja eine sehr schöne Origin-Geschichte ja bei Christopher Nolan hatten, dass sie eben zur Abwehr von Waffen sind. Mhm. Also schon bei Ninjas verwendet werden. Bei ihm sind es wirklich nur die Riemen des Handschuhs, die so abstehen und dann so aussehen einfach. Die unten ein bisschen kleiner sind und oben ein bisschen größer. Zumindest sah das auf Bildern so aus. Nicht auf dem Bild, sondern auf dem anderen Bild. Es gibt mittlerweile sehr viele geleakte Fotos. Ich habe jetzt hier für den Stream halt die von Verity ausgesucht, weil die auch schön klar sind und nicht ganz so verwackelt. Es gibt überhaupt auch viele Leaks jetzt vom Set so ein bisschen. Das ist ein bisschen die Pein natürlich, wenn du immer on location drehst. Also der Film wird in Glasgow gedreht und also das komplette Gegenteil von allem, was Justice League gemacht hat, von der grünen Wand, sondern das hier ist schon sehr back
zum
to the
Glück.
Roots.
Zum Glück.
Also auch das Kostüm ist back to the roots.
Aber ist er dann vielleicht gar nicht so der Rich Boy? Sondern eher so ein bisschen so ein Garagentüftler, das fände ich irgendwie geil.
Ja, aber das ist halt das Ding, du musst ja, auch wenn du reich bist, musst du erstmal tüfteln. Kann das ja nicht. Also
ja,
auch, das haben sie ja Batman Begins ja auch schön dargestellt, wie das erstmal ist, sich dieses Kostüm zusammenzuzimmern. Und was man übrigens, was ich jetzt oft gelesen habe, weil der Daredevil-Vergleich natürlich noch größer ist, er hat ja keinen Mantel auf dem Motorbike. Dann würde ich aber dazu sagen, da muss man vorsichtig sein, weil hier Ben Affleck und Henry Cavill als Superman und Batman haben auch sehr oft einfach keinen Mantel vor der Kamera angehabt, weil das gerne auch mal per CGI heutzutage gemacht wird. Es kommt auf den Look an, den du willst. In dem Fall ist aber ein Motorradfahrer, also ein Stuntman auf einem Motorrad und muss durch die Gegend brettern. Da ist es vielleicht aus Sicherheitsgründen cleverer, den Mantel nachzuanimieren, weiß aber nicht, ob das so ist in diesem Fall. Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist vielleicht wirklich auch nur eine Übergangsphase. Es soll keine Origin-Geschichte sein, nach allem, was man hört. Es wird viel verglichen mit einem Comic, Batman Year Zero, glaube ich sogar, nicht Year One. Da sieht es ein bisschen postapokalyptisch aus, habe den Comic nicht gelesen, kenne nur ein paar Panels. Und das sieht es auch sehr ähnlich, so wie da aus. Ohne Mantel, selbst zusammengezimmerte Rüstung, so ein bisschen wie der Nightmare-Batman in Batman wie Superman. Ich finde das sehr interessant und ich habe hier großes Vertrauen in Matt Reeves, das ist ein fantastischer Regisseur. Wer den letzten Planet der Affen gesehen hat, weiß, was der Mann kann und ich bin gespannt.
Ich bin besonders gespannt auf das Versprechen, dass wir Batman mehr in seiner Rolle als Detektiv sehen sollen.
Ja.
Und das kam ein bisschen zu kurz in den bisherigen Verfilmungen. Es gab es immer mal wieder kurz, auch in The Dark Knight wurde das immer mal wieder ganz kurz angerissen, aber so wirklich integral für die Geschichte war das bisher noch nicht.
Fand ich auch, ja. Ich war auch mega überrascht, weil ich das gar nicht mehr so wusste, dass Batman so klassifiziert wird und dann habe ich die Telltale-Serie gespielt und da ist es halt andauernd. Also, dass du
oder die Arkham-Spiele. Die Arkham-Spiele auch.
Da haben sie das ja auch, dass du halt auch diese Detective Vision halt hast und so und Sachen entdeckst. Fand ich auch, dass es in den Filmen kaum vorkam.
Es wehren sich auch die Hinweise, dass die Geschichte an Halloween spielt. Und das ist, also es gab Set-Fotos, wo man Pumpkins vor den Häusern rumliegen sieht. Und das bestätigt eine ganz große Fantheorie, dass der Film lose auf The Long Halloween basiert, was einer der besten Batman-Comics sein soll. Ich habe ihn nicht gelesen. Da werden einzelne Verbrecher in Gotham von einem Serienkiller umgebracht. Und Batman muss halt rausfinden, wer das ist. Und dieser Serienkiller bringt eben auch, ich glaube, Superschurken um tatsächlich. Mhm. Und deswegen ist das dann sehr mystisch und alles. Es soll eine Film-Noir-Detective-Story sein. Nicht einfach nur, er schnüffelt nach Hinweisen, sondern auch dieser ganze Film soll dieses Feeling haben, dass es ein Film-Noir ist mit einem sehr gebrochenen Helden und dem ganz großen Fokus auf den Batman und nicht auf den Antagonisten, den du ja, wenn die Gerüchte stimmen, ja lange Zeit gar nicht siehst, weil du ihn nicht kennst. Stattdessen siehst du ganz viele andere Bösewichte, den Pinguin, eventuell jemand, der später zu Harvey Dent wird. Da gibt es auch Hinweise, dass es Peter Sarsgaard sein könnte, dass er später Harvey Dent wird. Keine Ahnung. Es gibt ein Bild von Colin Farrell, sieht man ihn ein bisschen als Pinguin. Er hat weiße Haare, sieht auch sehr cool aus. Bin gespannt.
Welcher Sarsgaard ist ein Peter?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist das der,
es ist nicht
aus
der
Vikings?
Pennywise.
Ist der Vikings, ne?
Vikings habe ich nicht gesehen.
Ich glaube, ist der aus Vikings und Westworld.
Ist der in Westworld dabei?
Der spielt,
warte mal, ich habe nur die erste Staffel
diesen
gesehen.
Security-Typen in Staffel 2. Nur in Staffel 2.
Ja, okay, gut. Ich habe nur die erste Staffel gesehen.
Ich meine, dass Peter der ist. Ja, Fresh Gandalf sagt ja, der aus Vikings und Westworld.
Ja, gut. Aber wir sind ja alle gute Schauspieler. Das haben die
Das stimmt,
richtig.
Ja. Aber man
bis ich mal kapiert hatte, dass die alle verwandt miteinander sind.
Ja,
ich habe gedacht, das ist halt ein normaler skandinavischer Name. Die heißen ja zufällig alle so. Aber dass die alle auf Stellan Skarsgård zurückgehen, der ja selber schon ein grandioser Schauspieler ist. Also, ja.
Das ist witzig. Apropos Mantel, wisst ihr, wessen Mantel auch ganz viel mit CGI animiert wurde?
Nee, das stimmt doch gar nicht.
Doch, in den Action-Szenen sehr oft tatsächlich. Habe ich gerade gesehen bei Corridor Crew, da haben sie nämlich diese berühmte Fight-Szene in Matrix analysiert.
Welche Matrix?
In welchem ist die?
Ich will nämlich darauf hinaus.
Wo er über die Agenten drüber springt,
das ist,
auf deren Körper,
aber
so richtig slapstickig
richtig, richtig,
ist.
Richtig, aber das ist ja 2 und 3. Da haben sie ja quasi schon den ganzen Keanu Reeves fast schon animiert.
Das kann
stimmt.
sein, ja.
Und da trägt er nicht einen Mantel, sondern er trägt ja fast, also es ist ein Mantel, es ist eher eine Priesterkutte, weil die auch leichter zu animieren ist.
Ja.
Der Mantel aus Matrix 1, da war ja alles echt. Und den kannst du auch nicht so leicht animieren.
Okay, ja, gut.
Ja, es ist aber
ist ja auch nicht gut, was ist nicht gut, aber sie sagen halt, dass man anhand des Verhaltens dieser Kutte, dass man da halt erkennen kann, dass es animiert
ja,
ist.
Ja, das ist schrecklich. Also,
aber warum reden wir denn jetzt über dieses Thema?
Ja,
jetzt und der Grund ist ganz einfach, den darf ich mir gleich selber beantworten. Und zwar die Dreharbeiten haben begonnen. Also seit Anfang Februar wird für Matrix 4 gedreht, angeblich auch in Deutschland, nämlich konkret im Filmstudio Babelsberg bei Potsdam. Was ich leider noch überhaupt nicht sagen kann, ist, worum es denn geht. Das weiß man halt wirklich immer noch nicht. Aber was schon einigermaßen klar ist, wer denn alles mitspielt oder mitspielen soll. Ich lese das mal vor. Das ist zum einen Neil Patrick Harris, der Barney aus How I Met Your Mother, der Aquaman-Bösewicht. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Yahya Abdul-Mateen II., Jonathan Groff, den man aus Mindhunter kennt, Jessica Henwick, das ist eine der Sand Snakes aus Game of Thrones, und dann Priyanka Chopra aus Isn't It Romantic. Außerdem, das sind jetzt alle Sense 8 Schauspieler, Tobi und Vumere, Max Riemelt, der Deutsche Max Riemelt, und Erendira Ibarra. Und natürlich Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, die sind auch mit dabei. Davon gibt es nämlich auch schon ein paar Fotos, wenn du jetzt mal einmal bitte das aufmachen könntest. Zum Beispiel, das sind Videoaufnahmen. Das hat, ja, spiel doch mal Play, so sieht das dann aus. Da in der Mitte, das ist ein Motorrad, auf dem vorne Carrie Ann Moss sitzt und hinten Keanu Reeves. Die sind da sehr unspektakulär, quasi im Schritttempo durch die Straßen, ich glaube es ist San Francisco, durch die Straßen von San Francisco gefahren. Sehr unspektakulär, vor allem wenn man halt weiß, wie das bei den Dreharbeiten zu John Wick war. Aber wenn du jetzt einmal im Reiter weitergehst, bitte, da sieht man dann zum Beispiel Gott, mach mal bitte das, genau, dankeschön. Da sieht man eben ein bisschen besseres, ein schöneres Foto von den beiden. Und man sieht auch, dass Neo jetzt sich ein bisschen dem John Wick-Look angenähert hat. Also mit Bart
den
und
Bart
langen Haaren.
Den nimmt er nicht mehr ab, Mann.
Hat keine Lust
das
mehr.
Das stimmt nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Er dreht gerade Ted 3. Wie heißt der nochmal? Bill and Ted's Excellent Adventure 3 und da hat er den Bart auch ab. Aber es gibt auch eine Szene, wo er den Bart hat, aber länger. Also das ist halt tatsächlich, da gibt es auch Set-Fotos.
Okay.
Also er macht es schon, wenn es die Rolle erfordert, das will ich damit sagen.
Und also es ist tatsächlich, man hat ja lange gemunkelt, na, wird das überhaupt was, aber jetzt lässt es sich nicht mehr verheimlichen. Also wenn du zum Beispiel einmal im einen Tab weitergehst.
Warte mal, check ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben, dass die Schauspielerin von Trinity die ist, die in Jessica Jones die Anwältin
spielt? Ist das dein Ernst? Das merkst du jetzt erst?
Ja.
Ah ja, klar ist das Carrie Ann Moss. Die trägt doch die gleiche Frisur seit immer.
Seit immer.
Ja. Scheiße, ja. Das ist ja die gleiche.
Ja, das ist Carrie Ann
Moss. Einmal auf Play. Genau, da fliegen halt dann Helikopter durch die Straßenschluchten. Alles echt. Das durften sich dann auch die Anwohner anhören. Das muss ja tierisch laut gewesen sein.
Aber das ist ja das Coole, das Überraschende, ehrlich gesagt, dass das echt ist. Hm. Dass die wirklich on-location Sachen drehen. Haben wir das mit den Drahtseilen?
Ja, im nächsten.
Ja, perfekt.
Das ist auch on-location?
Das hätte ich denen nicht mehr zugetraut, ganz ehrlich.
Da springt das Stunt-Double von Neo und das Stunt-Double von Trinity runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Stunt-Double sind. Das sind nicht die echten Schauspieler.
Ja. Aber ja, ziemlich krass. Also das hätte ich denen nicht mehr zugetraut. Auch nach Sense8 nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen, jetzt bin ich auf einmal doch ein bisschen hyped auf Matrix 4, weil da anscheinend sehr viele Gedanken reingeflossen sind.
Ich bin da immer noch sehr skeptisch. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Wachowskis beide nicht Regie führen, sondern nur Lana Wachowski führt Regie. Kann man jetzt alles mögliche reinlesen, vielleicht hat die andere keine Lust oder keinen Bock oder
nee, die hat sich auch zurückgezogen tatsächlich,
oder
also komplett aus dem Filmgeschäft. Ich habe dazu ein Video gemacht, dafür habe ich auch gelernt, dass es Wachowskis heißt.
Entschuldigung,
Wachowski.
Das wusste ich auch, ich habe es wieder vergessen.
Die haben ja zusammen natürlich noch Sense8, ihre Serie auf Netflix produziert. Und da steckt auch viel Liebe drin, deswegen die ganzen Schauspieler schon wieder jetzt im nächsten Matrix-Film mit drin. Aber ja, die eine sagt jetzt, sie hat sich wirklich so gefühlt eine komplette Auszeit genommen. Sie hat sich auch schon aus der letzten Staffel von Sense8 doch noch mehr zurückgezogen. Und das ist wohl der Hauptgrund. Aber es ist halt ein bisschen komisch, dass sie beide nicht ganz klar kommunizieren, warum das so ist. Weil es wird halt so übergangen. Hm. Es gibt keine Message, warum die eine nicht dabei ist. Und da kann man natürlich auch reininterpretieren, dass es zerstritten war oder dass das eine halt für den Film war, die andere halt, also dass daher ein Streit entstanden ist. Ja. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Vielleicht
oder
irgendwann mal
ist es ein, die hat irgendwie gesundheitliche Probleme und will das nicht an die große Glocke hängen. Kann auch alles sein. Insofern will ich da jetzt auch gar nicht so viel reininterpretieren. Was ich aber nicht interpretieren muss, sondern was tatsächlich schon feststeht, ist das Release-Datum. In den USA startet Matrix 4 am 21. Mai 2021. Deutschland weiß man es leider noch nicht.
Ja, es wird wahrscheinlich weltweit sein.
Warum der 21. Mai?
Weil der Mai.
Bei Matrix würde ich allein da schon überlegen, ob das irgendeine Bedeutung hat. Das Datum.
Einfach, wenn Mai Blockbuster startet.
So, Blockbuster. Okay, geil.
Also Blockbuster-Phase fängt im Mai an. Seit Star Wars.
Ja, aber was passiert denn da? Bitte.
In Matrix 4?
Ja, was?
Ja, ach so, ja, das stimmt.
Das ist doch zu Ende.
Geht so drüber hinweg. Ja, keine Ahnung. Das weiß halt keiner. Also, wenn ich jetzt mein Geld in irgendeinen Hut werfen müsste dafür, dann würde ich sagen, diese Auserwählten-Geschichte wird weitergesponnen mit, der wurde ja immer wiedergeboren und wiedergeboren und so. Vielleicht ist es ja immer noch so. Vielleicht ist die Matrix doch nicht besiegt und es geht so weiter. Oder es stellt sich am Ende als Prequel heraus und er rekrutiert Morpheus. Ja,
den
weil Lawrence Fishburne zum Beispiel ist nicht bestätigt für den Film.
Ja, der spielt nicht mit. Ja. Der hat sich nicht ganz so gut gehalten, vielleicht deswegen.
Ja, das ist natürlich, muss man auch sagen, Carrie Ann Moss und Keanu Reeves sind gefühlt mit ewiger Jugend gesegnet.
Hast du gerade Martin Lawrence gesagt?
Hab ich Martin Lawrence
gesagt? Ist das nicht Lawrence Fishburne?
Ja,
ich habe Lawrence Fishburne gesagt, dachte ich. Dachte ich.
Und ich habe es wahrscheinlich so verstanden, ja. Das ist Lawrence Fishburne, nicht mal.
Vielleicht habe ich auch, ob ich's
falsch verstanden. Vielleicht hast du an Bad Boys gedacht.
Nee, der war auch ausverkauft.
Also es gab keine Alternative zu Birds of Prey. Willst du mir das gerade sagen? Du hast den Film nur okay, das muss ich später noch mal erzählen.
Irgendwas gab es an was anderes, aber das wollte ich dann nicht. Okay. So, aber wisst ihr, was ich will? Eine zweite Staffel zu Altered Carbon.
Und die bekommst du auch, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ja, geil, oder?
Ach, sind wir mit den News durch. Ne?
Ja.
Wir gehen jetzt schon in unsere Preview-Rubrik, wo wir über ein paar kommende Dinge sprechen. Und das erste ist tatsächlich Altered Carbon.
Weil kommendes Gut ist morgen.
Ja, es kommt direkt morgen, ja. Wir haben aber die Folge noch nicht gesehen, deswegen, ja. Wir quatschen einfach ein bisschen drüber, was wir uns erwarten davon.
Ich freue mich halt, ich finde es halt interessant, ich finde es interessant, dass sie den Hauptdarsteller tauschen, dass sie wirklich die Prämisse der Serie nehmen, um daraus gefühlt eine Anthology-Serie zu machen. Es ist keine richtige Fortsetzung, sondern neuer Hauptdarsteller, neue Staffel. Also für die Serie nicht gesehen haben, Altered Carbon ist im klassischen Sinne Cyberpunk-Serie im Blade Runner-Stil, mit die teuerste Produktion, die Netflix je auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, in eine Serie haben sie noch nie mehr Geld reingepumpt als in Altered Carbon. Da gibt es Gerüche von bis zu 100 Millionen, also 10 Millionen Dollar pro Folge.
War nicht Marco Polo auch übertrieben teuer?
Ja, aber nicht 100 Millionen.
Okay.
Auf jeden Fall ist Altered Carbon so mit das teuerste, wenn nicht das teuerste, was Netflix je produziert hat. Jetzt kommt die zweite Staffel. Prämisse ist, Menschen können quasi nicht wirklich sterben, in Anführungsstrichen, weil in der Wirbelsäule ein Speicher, eine SSD-Festplatte eingebaut ist, wo dein gesamtes Bewusstsein immer gebackt up ist. Und wenn du sterben solltest, kann man das entnehmen und in einen neuen Sleeve, nennt sich das, in einen neuen Körper einsetzen, die entweder gezüchtet werden, also klonmäßig, oder eben von anderen Menschen sind.
Also genau, also im Endeffekt hat der menschliche Körper keine Bedeutung mehr, sondern der menschliche Körper ist eben das, wie sie es halt auch nennen, einfach eine Hülle.
Genau.
Und deswegen, dein ganzes Sein quasi ist eben auf einem kleinen Chip, den du halt hast, in dir drin. Es gibt aber auch natürlich dann Personen, die dagegen sind, und allgemein ist die Serie sehr, finde ich, sehr interessant darin, wie sie halt das spinnt, wie diese Gesellschaft aussehen könnte, in der das eben möglich ist. Es ist halt auch sehr weit in die Zukunft gedacht. Also das ist da schon komplette Normalität in der Gesellschaft, dass man das halt machen kann. Und ich finde die Serie halt sehr interessant, wie sie halt damit spielt, was dann halt passieren würde. Dass es dann Kämpfe gibt, wo, und der Gewinner kriegt ein Upgrade, kriegt halt eine bessere Hülle sozusagen. Dann gibt es ja halt diese Superreichen, die quasi einen riesigen Cloud-Server haben und dadurch quasi unsterblich sind und seit Tausenden von Jahren leben. Also das ist, finde ich, das ist für mich die Faszination.
Und die Armen, das ist, glaube ich, auch, kann ich verraten, ist ja kein, ist, glaube ich, in der allerersten Folge, da bekommen,
mit dem Unfall, ja.
Da bekommen zwei Eltern ihr Kind eben wieder nach einem Unfall,
genau.
Aber weil sie halt so arm sind, bekommen sie kein kleines Mädchen, sondern tatsächlich einen Erwachsenen oder so, ne?
Ja,
oder
eine Oma. Eine ältere also Frau, ja. Eine
sehr alte Frau, ja. Und es ist aber das Bewusstsein von einem Kind.
Ja.
Das ist gerade dann aus dem Bottich entstiegen und sieht die Eltern und Mami, Papi, und die Eltern sind natürlich erstmal schockiert.
Ja.
Also in dieser Gesellschaft hat auch jeder ein Anrecht darauf, nicht zu sterben. Hm. Nur wie du wieder geboren wirst, das ist halt, das kannst du dir nicht aussuchen.
Ja, genau.
Und das ist halt, das sind mehrere interessante Sachen, die die Serie dann aufmacht, philosophisch gesehen. Erstmal die Unsterblichkeit.
Ich will auch das eine sagen, ja? das Krasseste, dass halt Verwandte zum Beispiel zu Feiertagen aus dem Tod quasi wiederkommen, um einen Tag mit ihrer Familie zu verbringen und dann wieder. Das passiert ja auch, das fand ich auch super heftig.
Das sind auf jeden Fall sehr kreative Ideen. Der Rest kommt relativ bekannt vor, wenn man schon mal Cyberpunk-Spiele oder eben Blade Runner gesehen hat oder so. Auch Look and Feel. Es basiert auf einer Romanreihe und die ist nicht so cyberpunkig oder nicht so Film-Noir-mäßig wie die Serie. Die Serie hat sich halt sehr inspirieren lassen, was man heute so als Cyberpunk ansieht. Aber so wie ich es verstanden habe, ohne die Bücher gelesen zu haben, die sind wesentlich cleaner. Und es ist eine saubere Zukunft und die ist auch noch weiter in der Zukunft. Also die Serie ist ein bisschen nicht ganz so weit, damit sie ein bisschen geerdeter ist. Und ich glaube, die Bücher spielen auf verschiedenen Planeten noch und so. Ja, wobei das, glaube ich, in der Serie auch eine Rolle spielt, oder? Verschiedene Planeten.
Planeten glaube ich nicht, aber diese Hochburg dieser Superreichen ist ja so halb im Weltall irgendwie. Aber also die ist ja irgendwie so in den.
Ist nicht diese eine Waldgeschichte mit den Terroristen auf einem anderen Planeten?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Ja, aber ja, das ist nämlich der Punkt. Ich würde behaupten, ich habe die Serie wirklich gemocht, aber ich kann mich bei weitem nicht an alles erinnern, was da drin passiert ist. Also es gibt halt viele Szene-Momente, die komplett in meiner Erinnerung geblieben sind, weil die wirklich so Erweckungsmomente waren, wie eben das Kind, das seine Eltern wieder sieht. Aber ich würde auch behaupten, obwohl es eigentlich eine spannende Krimi-Geschichte sein soll, dass es dann doch so oberflächlich und später so hanebüchen wird, dass mich die Serie da ein bisschen verloren hat.
Echt?
Ja, so ein bisschen. Also die ganze, ich sag mal, also die Hauptperson heißt ja Kovac, glaube ich, so wie der
Bayern-Trainer. Takeshi Kovac.
Genau.
Weil auch er ist ja eigentlich asiatischen Ursprungs.
Aber einen weißen Körper
drin. Aber er hat halt sozusagen, also du hast ja auch in der ersten Staffel schon, dass du quasi verschiedene Timelines mit verschiedenen Schauspielern hast. Also du hast dann halt, in den Flashbacks ist er halt noch ein Also quasi in einem asiatisch herkömmlichen Körper drin und in der...
Sogar zwei verschiedenen asiatischen Körpern, was das mal aufgefallen ist.
Sogar das auch noch?
Ja, ja. Ach so, willst du mir jetzt sagen, das war doch der gleiche.
Nein, nein, ich will keinen dummen Asiatenwitz machen, sondern ich habe mich einfach nicht mehr genau erinnert.
Ich mache eine andere Sache, aber das habe ich nicht nachrecherchiert. Ich glaube, vielleicht kann uns der Chat das sagen. Ich glaube, einer der beiden... alten Niko Kovac, sage ich jetzt. Takeshi Kovacs, einer von den beiden, ist einer der Hauptdarsteller aus dem Street Fighter-Film.
Der Niko Kovac mit Jean-Claude hat auch Körper getauscht, sieht aus wie Hansi Flick.
Kennst du noch den Street Fighter-Film mit Jean-Claude Van Damme? Den kenne ich in- und auswendig, weil das einer meiner Lieblings-Trash-Filme aller Zeiten ist. Ist
ich bin nicht sicher, ob ich ihn überhaupt kenne.
Also, und der Ryu spielt in dem Film, ja. Also aus dem Street Fighter-Spielen, der in dem weißen Judo-Anzug. Mhm. Der spielt in Altered Carbon, glaube ich, einen von Takeshi Kovacs.
Okay.
Glaube ich.
Und was sollte der Chat jetzt uns sagen?
Ja, ob ihr mir das bestätigen könnt. Ich kann es jetzt gerade nicht googeln.
Nee, was denn jetzt genau?
Was denn bestätigen?
Dass Ryu aus Street Fighter in Altered Carbon mitspielt.
So. Ja. Ach, du ich sag Bescheid, wenn was kommt.
Jetzt schreibt einer Kylie Minogue, die auch in Street Fighter mitspielt. Danke. Ja, könnt ihr mir ja gleich sagen.
Aber ja, wie gesagt, dieses Prinzip mit dem Körper wechseln ist ja schon in der ersten Staffel, deswegen macht es auch irgendwie Sinn, das in der zweiten Staffel halt wieder zu machen, dass er wieder jemand anders ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt den Joel Kinnaman halt ziemlich geil finde. Ich finde, es ist ein richtig guter Schauspieler. Aber auf der anderen Seite...
ich finde ihn gut, aber oft verschwendet.
Findest du?
Ja, Suicide Squad ist er verschwendet, das ist Perlen vor die Säue. Der muss so ein karikaturhaftes Abziehbild spielen.
Das stimmt.
Und wenn man
ja.
ihn mal in House of Cards zum Beispiel gesehen hat, wo er so vielschichtig spielen kann. Ich habe auch gehört in irgendeiner Serie, ach, die habe ich auch natürlich nicht gesehen. Was, The Killing? Ich glaube, The Killing spielt er mit.
Ja.
Da soll er unfassbar gut sein.
Okay, habe ich auch nicht gesehen.
Und ich fand ihn selbst in Altered Carbon, haben sie nicht das meiste aus ihm rausgeholt. Und jetzt wäre aber interessant, der neue Hauptdarsteller ist Anthony Mackie, der den Falcon in Marvel Cinematic Universe spielt. Ich will jetzt Avengers Endgame nicht spoilern. Ach Gott, das kann man ja auch
nicht. Nein, ich wollte jetzt sagen, in gesehen. Captain America kommt er halt vor.
Ach so, ja, ja, okay. In Captain America
ist doch sein erster Auftritt,
er vor.
Oder nicht?
Ja, Captain America 2.
Ja.
Ja. Und er spielt ja auch in der Captain America and the Winter Soldier. Nee, Falcon and the Winter Soldier Serie. So heißt es.
Ja, da ist doch alles verwirrend mit den komischen Frühling, Winter, Soldaten, Sachen.
Also, nein, haben die Leute das gegoogelt?
Ich google es gerade.
Egal. Auf jeden Fall.
Ja, hier steht. Nee.
Doch, der Brian
Assassins,
Byron
Skyscraper.
Man.
Ist er das?
Das steht
er ist es, ne?
Da.
Byron Chan. Nee, Mann.
Und der
spielt
alle
Karten.
Ja, klar.
Chan.
Oh mein Gott. Ich habe so ein Gesichtergedächtnis für so einen Kack. Ich habe wirklich gesessen, das ist doch Ryu. Das weiß ich doch, das ist Ryu.
Das
ich
ist
liebe
witzig.
Street Fighter.
Das ist schön, dass du recht hast.
Das ist so ein Schrottfilm.
Aber du
geil.
Hast, also das ist die ganz Anfangsszene und dann die Rückblicke, ne? Der Unterschied.
Ja, der kommt öfter in den Rückblicken vor, weil sie wechseln ja auch wirklich. Das ist die Serie ja super konsequent.
Ja.
Je nachdem, wo du gerade dich befindest, ist der Takeshi, der sich zurückerinnert, der Flashback, ist halt wirklich immer ein anderer Sleeve. Und die sind die Details, die wirklich cool sind in der Serie. Ich habe aber oft auch den Eindruck gehabt, dass die Flashbacks zum Beispiel besser sind als das, was in der Gegenwart passiert. Also auch was Takeshi passiert. Takeshi ist. Ich hatte nicht immer den Eindruck, dass es die gleiche Figur in verschiedenen Körpern ist. Das hat mir die Serie nicht 100% glaubhaft vermittelt. Das war mein Hauptproblem bei Shazam. Ich hatte den Eindruck, das sind unterschiedliche Figuren, die ich da sehe. Nicht einfach unterschiedliche Körper, sondern unterschiedliche Figuren. Und so ein bisschen war es das bei Altered Carbon auch, wo es mich ein bisschen verloren hat. Aber es war cool, es ist geil produziert und es gibt wirklich aus philosophischer Sicht super geile Szenen da drin, die ich auch nicht so leicht vergessen werde. Und jetzt bin ich gespannt, was mir die zweite Staffel zu erzählen hat. Ich fand in den Trailern, morgen kann ich mir ja ein Bild machen, in den Trailern war Anthony Mackie sogar richtig gut. Ich finde sogar cooler als Joel Kinnaman, aber das ist ein Trailer, die kann man auch so hinschneiden.
Wird dann wahrscheinlich ja morgen komplett da sein, ne?
Ja, das ist Netflix-Politik. Das ist nicht wie bei Better Call Saul. Ja. Oh, warte mal, ist das jetzt die beste Überleitung aller Zeiten?
Nein,
leider nicht.
Es ist nicht wie bei Fast and Furious, dass man jahrelang auf den nächsten Teil warten muss.
Also in Fast and Furious sind Asiaten auch unsterblich. Hat mich jetzt der Einzige, der das verstanden hat?
Nee, ich hab das schon verstanden.
Das war einfach nicht gut, okay.
Ich wollte dir deinen Moment gönnen. Dann habe ich nur gesehen, leider die Kamera blieb auf der Totalen.
Ja, aber ich habe dir die Totale gezeigt.
Ich bin halt einfach kein Fast and Furious Fan. Das ist mir. Ich bin lange ausgestiegen. Ich wusste nicht, dass da einer gestorben ist. Und jetzt ist er wieder da und es ist mir so herzlich egal.
Don't know, don't care.
Ja.
Also, ich hoffe.
Warum haben wir das nochmal drin?
Weil Andreas-Fan ist. Andreas-Fan.
Ja.
Nee,
Andrea hätte uns jetzt mehr dazu sagen können.
Okay.
Das stimmt. Andrea ist ein großer Fan. Ich fand den. Ich weiß gar nicht, ob ich den 8. gesehen habe. Ich habe den 7. Teil auf jeden Fall gesehen. Das war ja der mit dem Titelsong und mit dem emotionalen Abschied von Paul Walker und so. Den fand ich auch gar nicht schlecht. Man muss sich halt darauf einlassen, dass es halt einfach Popcorn-Kino hoch 1000 ist und einfach Action-Quatsch, der aber, finde ich, ja schon immer gut gemacht ist. Also, da bin ich jetzt niemand, der sagt, okay, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also, ich kann schon ins Kino gehen und das genießen, aber es ist halt auf eine andere Art und Weise genießen, als ich jetzt bei einem anderen Film tun würde.
Ihr guckt so
kritisch, als würdet ihr das gar nicht so sehen.
Ja, ich hab's versucht. Ich fand den ersten noch ganz cool. So als Remake von Gefährliche Brandung hat er für mich funktioniert. Da ging es aber auch noch um Straßenrennen, das war sehr geerdet. Ich finde auch immer noch den Moment cool, wo Vin Diesel da steht und halt erzählt, dass es egal, ob du um einen Inch gewinnst oder um eine ganze Meile, gewonnen ist gewonnen und so. Das finde ich wirklich alles cool. Ab dem zweiten wird es schwierig. Ich habe Tokyo Drift, habe ich mir dann sagen lassen, dass er voll cool ist und dass er wieder so Back to the Roots und so. Habe ich mir auch angeschaut.
Aber der zweite war noch cool.
Finde ich nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, der ist so wirklich unterirdisch. Also auch gemessen an, muss man bei IMDb schauen, aber ich glaube, der ist wirklich nicht gut. Der dritte, der war okay, aber ich kann mich ja nichts daran erinnern. Also wirklich gar nichts. Und dann habe ich jahrelang nichts mehr geschaut. Und dann hat unsere liebe Kollegin Laura, die jetzt auch leider krank zu Hause liegt, aber ganz sicher diesen Stream angucken wird. Ich war in Berlin und hab ein paar Tage bei ihr verbracht, als ich in Berlin gearbeitet habe. Und da hat sie mich quasi gezwungen, das zu gucken. Und ich habe.
Was jetzt?
Fast and Furious. Und zwar 4, 5 und 6 an einem Tag. An einem fucking Tag. Ich habe diese Filme, ich habe ernsthaft, also wie ein Pflaster, das man abreißt. Bring's einfach hinter dich, weil Laura mir halt immer erzählen wollte, wie krass geil das ist und emotional. Und,
aber dann kannst du doch jetzt Lauras Argument zumindest mal wiedergeben, weil das würde mich halt ehrlich interessieren, auch wenn ich vielleicht nicht derselben Meinung bin, warum das auch vielleicht auf einem Level gut ist, auf dem ich es nicht sehe.
Also ich glaube, ihr Hauptargument ist, Marco, du verstehst das einfach nicht.
Aber ihr werdet doch dann drüber gesprochen haben. Ich
muss aber
dazu
sagen, Laura ist zum Beispiel ein riesen Motorsport-Fan, also vor allem von Formel 1. Also die kann ja wirklich alles dazu sagen.
Aber ist das nicht auch eher ein Gegenargument gegen Fast and the Furious, was halt komplett übertrieben
ist? Ja, eben. Das sehe ich auch nicht so. Also ich hatte letzten, den ich gesehen habe, war jetzt halt der mit dem Panzer. Und da wird es halt physikalisch halt wirklich so hanebüchen, dass ich es nicht aushalte. Oder wie Laura selber, also Laura sieht das auch teilweise ironisch. Also sie kann das auch auf so einen Guilty-Pleasure-Faktor sehen, muss man dazu sagen. Wenn sie zum Beispiel über diese berühmte, große Action-Sequenz, die am Finale von einem der Filme, ich glaube vom 7. passiert oder 6. Als ein Flugzeug von der Landebahn abheben will. Und es muss die längste Landebahn der Welt sein, so 15, 20 Meilen oder so, weil diese Szene einfach nicht aufhört, wie in einem Uncharted-Game. Und es wird halt immer alberner und verrückter und ich sitze einfach nur Kopfschüttel da. Ich halte es halt nicht aus. Also ich finde auch die Action dann an der Stelle einfach nicht mehr gut genug. Ich mag die Charaktere nicht. Es verliert mich halt total. Ich kann halt nur drüber lachen und ich bin in so einer bierseligen Laune.
Aber sieht sich der Film nicht selber als ironisch?
Ja, das wollen mir dann Leute sagen. Ich weiß nicht, ob das
immer mit einem Augenzwinkern.
Ist es denn wirklich immer mit einem es gibt Sachen. Ich glaube zum Beispiel, dass in dem letzten, den ich nicht, also nicht Hobbs und Shaw, sondern den 8., das mit dieser U-Boot-Geschichte, da haben mir Leute von der Stelle erzählt, wo The Rock ein Torpedo wegpuncht. Ein Torpedo. Oder wegtritt. Und das ist wieder so over the top und cool. Okay, da bin ich dabei. Es ist The Rock. Weil The Rock geht ja sowas. Aber es gibt halt auch diese vielen ernsten Momente, wo ich ja die Charaktere, also wo es nicht diesen Hobbs und Shaw-Appeal hat. Und da verliert es mich, weil es zu konträr zu dem Verrückten ist. Also entweder du machst es mit einem großen Augenzwinkern oder du nimmst dich mega ernst. Und jedes Mal, wenn Vin Diesel das Wort Familie in den Mund nimmt, was quasi das Star Wars Äquivalent von die Macht ist, die Familie ist die Macht in Fast and Furious, ja, dann meint er das aber ernst.
Ja.
Und ich muss lachen jedes Mal, wenn er das Wort Familie sagt. Das ist mir echt zu viel.
Aber kann man das nicht, also trennen, dass quasi die Handlung und das Zwischenmenschliche, was zwischen den Charakteren passiert? Weil das
ich,
ist ja,
ich kann es nicht trennen. Und ich sag ja nicht, dass andere es nicht trennen können.
Dazu kommt, dass es halt noch diese zusätzliche emotionale Aufladung durch die ganze Paul Walker-Geschichte halt irgendwie hat. Also ich finde, in dem siebten Teil hat es ja auch nochmal ein ganz neues Level bekommen.
Aber das finde ich ja sogar schlecht.
Mit diesem Abschied und so.
Weil, guck mal, ich kann The Dark Knight losgelöst davon betrachten, dass Heath Ledger gestorben ist. Das hat nichts damit zu tun. Im Gegenteil, ja. Ich finde, Heath Ledger hat sich unsterblich gemacht. Paul Walker ist halt ein sympathischer Typ, den jeder Mensch liebt. Keiner mochte den nicht.
Ich behaupte trotzdem, sowohl The Dark Knight als auch Fast and the Furious 7 ist erfolgreicher dadurch gewesen.
Ja, würde ich auch behaupten.
Und dann kann man es ihnen ja auch nicht übel nehmen, dass sie das halt ausschlachten, diese Thematik.
Ja, das machen sie ja nicht. The Dark Knight zum Beispiel hat sich damals, und das ist, finde ich, eine große Geschichte, die Medien haben immer darüber geredet, aber sie haben in keiner Stelle Heath Ledgers Tod thematisiert.
Mhm.
Also erst in Featurettes, also bei der Blu-ray oder so, weil das halt einfach ein Tribute da angemessen ist. Aber es spielt im Film keine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein sowas wie in Erinnerung an Heath Ledger oder sowas dabei ist. Ich glaube nämlich nicht. Eben.
Hä, wann ist denn Heath Ledger gestorben?
Der ist gestorben, bevor der Film fertig war. Also nach den Dreharbeiten, aber bevor der Film fertig war.
Wirklich? Ja, daran erinnere ich mich gar nicht mehr.
Ja, das ist der Punkt. Die Trailer haben es schon gar nicht thematisiert und so weiter. Ich möchte behaupten, dass es bei Fast and the Furious mehr, also viel suggestiver war. Das ist der letzte Film von Paul Walker und wir haben es irgendwie noch geschafft, ihn da reinzukriegen. Und das ist zum Beispiel bei Star Wars auch ein großes Thema gewesen, wie man mit Carrie Fisher umgeht. Und das haben sie auch in den Medien selber, also in Interviews haben sie andauernd darüber geredet. Und genau das haben sie bei The Dark Knight eben nicht gemacht. Also es war das komplette Gegenteil davon. Wahrscheinlich auch auf Drängen von Christopher Nolan hin. Weil er wollte wirklich, dass der Film unangetastet davon ist und so für sich stehen kann, weil es das ist, was Heath Ledger gewollt hätte.
Mhm.
Und Fast and Furious und auch Star Wars gehen da anders damit um. Ich sag nicht, dass das eine besser ist oder schlechter ist als das andere. Ich kann nur sagen, zu was ich mehr relate. Und ich finde es natürlich stärker, wenn ich den Film gucken kann und der Film funktioniert und nicht mein Hintergrundwissen, dass dieser Schauspieler jetzt tot ist. Dass der Film davon lebt.
Die Situation ist halt nur dahingehend ein bisschen anders, dass er ja bei 9 war ja schon länger tot sozusagen, als sie überhaupt den Film produziert haben. Also da haben sie ja dann mit seinem Bruder noch die Aufnahmen gemacht und so. Ja. Das hat das natürlich auch geändert. Aber ja, ich glaube, seitdem hat irgendwie dieses ganze Fast and the Furious Ding noch so eine zusätzliche emotionale Komponente, dass man es halt noch ernster nehmen muss, wenn Dom halt Familie sagt, weil du immer so ein bisschen dann natürlich auch an den echten Bund zwischen diesen Schauspielern halt denkst.
Ja, und genau das sehe ich als dramaturgischen Schwachpunkt. Ja. Was aber nicht bedeutet, ich meine, es ist Fast and Furious, machen wir uns nichts vor, es ist Popcorn, das ist okay. Also wer damit Spaß hat, soll damit Spaß haben und es ist ja krass, wie erfolgreich das ist. Ich fand es aber auch interessant, das habe ich jetzt sehr oft gelesen auf Social Media und unterm Trailer, dass sie den Trailer von Final Fantasy 9, will ich sagen, Fast and Furious 9, auch alle nicht so super prickelnd finden, bis zu der Stelle, als Han zurückkommt, also eine vermeintlich gestorbene Figur wieder da ist, die, finde ich, in dem Moment eigentlich sehr billig aus dem Hut gezaubert wird. Das zeigt aber, welche emotionale Bindung, genau das, was du sagst, die Zuschauer, die Fans der Reihe mit dieser Figur haben. Ich sitze nur da und denke so, ist das euer Ernst? Stirbt denn niemand in diesem Film? Also da gab es ja auch noch andere Figuren, die gestorben sind und wieder zurückgekommen sind. Ist es jetzt, an was habe ich denken müssen? Ist es der neue Kenny quasi? Also das fand ich ein bisschen komisch. Okay, ist halt so. Hat aber emotional super viele Leute erreicht. Also ich weiß, ich kenne Leute, die Tränchen in den Augen hatten, als sie den Trailer gesehen haben.
Mhm.
Und das muss man der Filmreihe wirklich hoch anrechnen, dass sie das schaffen. Und das fand ich bei so einem schwachen Trailer wirklich bemerkenswert. Weil selbst für Fast and Furious Verhältnisse waren da wieder Over-the-top-Sachen dabei, die ich einfach nicht verstehen kann. Ob die jetzt lustig gemeint sind oder cool gemeint sind. Zum Beispiel, dass am Ende mit dem Auto, wo es über diesen Posten drüber rattert, über diese Brückenpfeiler und den dann so mitnimmt und dann diesen Kabel hängend so rumschwingt. Und das selbst in der Luft, wo du nichts machen kannst, Vin Diesel so im Auto sitzt. Also, und allein schon diese Cojones zu haben und diesen Stunt zu machen und zu glauben, ja, das, dieses Seil wird sich garantiert irgendwie unten in meinem Auto verheddern und dann werde ich da ganz sauber runterpendeln. Als ob er das jemals wissen könnte. In irgendeinem Szenario, in irgendeinem Universum auf dieser Welt. Das geht so, also ich sehe jetzt schon die How It Should Have Ended Trailer dazu, wie er einfach in den Tod stürzt. Ja. Aber egal, das sind die kleinen Sachen. Wenn das witzig sein soll, ich habe gelacht. Dann hat es funktioniert.
Ja, du hast ja eben gerade schon den Vergleich zu The Dark Knight gezogen. Fabian, erzähl mal was über The Green Knight.
Ja genau, davon habe ich noch, noch nie was bisher gehört. Und dann hat einfach mal A24, die Produktionsfirma oder das Filmstudio, den Trailer dazu gedroppt. Und also A24 oder A24, die kennt man ja, das sind ja auch die Horrorfilme von Ari Aster distributen, in die Kinos bringen.
Sendest du mir gerade Signale?
Nein, ich versuche, Entschuldigung, ich rede einfach.
Versuchst du mal den Film zu erklären vielleicht?
Ja genau, also worum, ich wusste auch gar nicht, worum geht's denn da auch, das wird auch im Trailer so gar nicht.
Was soll ich
genau
tun?
Ich musste das erst auch selber googeln und zwar ist The Green Knight. Das basiert auf dem mittelalterlichen Artus-Gedicht Sir Gawain and the Green Knight. Also das ist tatsächlich in der Artus-Sage basiert das Ganze. Und der grüne Ritter ist da eine Art Gegenspieler. Der heißt so, weil tatsächlich seine Haut und auch seine Kleidung grün ist. Und über die Bedeutung dieses grünen Ritters rätseln die Gelehrte seit der Entdeckung des Gedichts. Und der grüne Ritter wird dann später auch zu einem der größten Champions von König Artus. Und in diesem, das was man jetzt so sieht von dem von The Green Knight, von dem Trailer, da wird wohl jemand, das könnte Sir Gawain sein, der muss dann dem grünen Ritter gegenübertreten. Und es sieht sehr, sehr, sehr surreal aus. Also es hat so tatsächlich so einige Bilder die oder einige Szenen, die man so aus Hereditary zum Beispiel kennt. Oder die sich so ein bisschen an
also so horrormäßig.
Ja, oder? Es ist, also ich meine, der Film an sich, also das Gedicht an sich ist eigentlich so eher so lustig. Also es ist eine lustige Rittergeschichte. Und deswegen glaube ich aber eher, weil es eben auch das, die Firma A24 ist, dass es eher auch noch einen gewissen Horror-Twist bekommt.
Weil hier Sasori Katera schreibt, der Dark Souls-Film. Könnte man das so sagen?
Sieht von den Bildern her, kann ich das
also so eine total düstere und annähernde Stimmung irgendwie, wo man...
Ja. Das hat ja in Teilen, finde ich, auch King Arthur von Guy Ritchie auch hingekriegt. So einen leichten Dark Souls-Look. Also das war schon ganz cool in manchen Stellen. Aber ja, Green Knight ist halt ein A24-Film. Und A24, für die, die es nicht kennen, das sind halt diese ganzen Independent... Kultfilme, kann man schon sagen. Es sind richtig viele dabei rausgekommen. Wie eben Hereditary, Midsommar gehört bestimmt auch dazu.
Ja.
Super geil, letztes Jahr fand ich Lighthouse. The Lighthouse ist auch A24. Also da kommt richtig viel cooles Zeug bei rum. Dass die dann hingehen und sagen, wir machen jetzt einen König Artus-Film und zwar anders als ihr erwartet, das hat halt für Aufsehen gesorgt. Ich habe den Trailer tatsächlich immer noch nicht geguckt, nur den Anfang. Weil ich war gerade unterwegs, hatte keinen Ton. Also, warum reden gerade alle über diesen Trailer?
Und ja, den musst du so zwingend mit Ton gucken.
Ja, ich klicke den nur so an und sehe die Bilder und denke so, what the fuck ist das?
Aber
dann habe ich es auf die Watchliste gepackt und habe es noch nicht.
Aber du verstehst es, also ich meine, die Story an sich verstehst du auch nicht, wenn du den Trailer mit Ton guckst. Mhm. Also es ist ja nicht, da gibt es keine Erzählstimme, die sagt...
Also wie Dark Souls halt.
Ja, vor langer Zeit, da war ein Ritter der, sondern da steht halt ein Typ vor einem König und einer Königin. Und die sagen so zu ihm, ja, was hast denn du so für tolle Geschichten? Und er so, ja, ich habe noch keine Geschichten. Und dann sagt dann die Königin, noch hast du keine coolen Geschichten zu erzählen. Und das ist so mehr oder weniger alles, was du an Informationen bekommst. Also ich kann ja auch immer noch, wenn ich das jetzt nicht gegoogelt hätte mit dem
Gründer. Das ist literally das Gespräch, was ich mit meiner Mutter am Wochenende geführt habe.
Über Dark Souls oder was?
Nee, über mich, über mein Leben.
Ich kann dir auch eine Geschichte, kann ich dir auch nicht so wirklich erzählen.
Noch hast du keine.
Obwohl es eine Comic-Verfilmung ist, auf Netflix mit viel Trara gelandet ist und es viel auf Social Media besprochen wurde. Ich habe es nicht länger als 3 Folgen ausgehalten, möchte ich fast sagen. Ich bin gespannt, wie es euch erging. Lock and Key.
Ich habe es durchgeguckt. Und zwar, ich war ja jetzt am Wochenende in der Heimat und ich habe es auf der Zugfahrt geguckt, hin und zurück.
Und?
Jeweils 5 Folgen. Ja, für so eine Zugfahrt war es optimal. Es war wirklich, glaube ich, die perfekte Zugfahrtserie.
Ja, ich sehe das leider auch ähnlich. Vielleicht erklären wir mal kurz, worum es geht. Also Lock and Key ist eben, wie gesagt, eine Netflix-Serie, die basiert auf den gleichnamigen Graphic Novels, geschrieben von Joe Hill, das ist der Sohn von Stephen King. Und es geht um eine Familie, die nach dem Tod des Vaters zurück in ihr Haus, in ein großes Haus.
Naja, nicht zurück, sondern sie gehen halt in das Kindheitshaus des Vaters ein, genau. Was sie aber noch nie gesehen haben.
Genau.
Das hat die Familie halt geerbt.
Genau. Und das Besondere, in diesem Haus sind in den Räumen bestimmte Schlüssel versteckt und diese Schlüssel, die haben alle so Spezialfähigkeiten, nenne ich das mal. Also gibt es zum Beispiel einen Schlüssel, wenn du den hinten in den Nacken reinsteckst, dann kannst du dein eigenes Bewusstsein betreten. Es gibt Schlüssel, die dein Aussehen verändern. Also die Prämisse fand ich sehr spannend. Irgendjemand hat das beschrieben als eine Mischung aus The Haunting of Hill House meets die Chroniken von Narnia.
Ja, das ist eine gute Beschreibung.
Aber dann...
Es kommt leider nicht an Hill House.
Aber dann,
ran. Ja,
genau.
Es ist halt, ich habe auch gedacht am Anfang, dass es so ähnlich wie Hill House wird. Hill House war für mich das Beste, was ich je an Horror in Serien gesehen habe. Und es ist aber nicht sehr, also Lock and Key schafft es nie, diesen Gruselfaktor zu erreichen, tatsächlich. Also
das
es ist,
genau.
Es ist, geht mehr in Richtung Mystery, Teenie. Drama, als es tatsächlich in Horror geht. Ja. Aber es war schon, die Prämisse hat mich trotzdem schon gecatcht. So.
Also es liegt zum einen, glaube ich, daran, dass Netflix die Gewalt deutlich heruntergedimmt hat. Also die Comics, die sind ultra blutig.
Ach echt?
Ja, richtig. Also
davon sieht man ja gar nichts.
Gar nichts. Also zum Beispiel, als Beispiel.
Ne? Gar nichts?
Nee, Moment. Als Beispiel jetzt. Der Vater, der wird... In der Serie bekommt er einen Bauchschuss und stirbt dann daran. Mhm. Und in den Comics wird dem Vater ins Gesicht geschossen. Der hat ein Loch im Kopf und das wird dann so in Großaufnahme gezeigt.
Oh, ja.
Das sind dann schon...
In dem Comic... Achso, okay.
Also in dem Panel siehst du dann... Also das ist
die
schon,
Großaufnahme, ja krass.
Und da passieren auch noch ganz andere Sachen während dieses Überfalls. Also das ist schon sehr viel heftiger als dann in der Serie selber. Zum Beispiel der Matchstick Key, also dieser Schlüssel, der wie ein magisches Feuerzeug, wie ein magisches Streichholz funktioniert, das ist zum Beispiel eine Erfindung von Netflix. Den gibt es in den Comics nicht. Und das ist eine elegante Art und Weise, wie man einige blutige Szenen darstellen kann, ohne sie blutig zu machen. Also,
weil die Leute verbrennen.
Ohne irgendwie abgestochen zu werden oder sonst wie zu sterben, was jetzt irgendwie schon ziemlich krass klingt, weil Verbrennen ist ja jetzt auch nicht besonders schön. Mhm. Aber so wie es eben dargestellt wird, ist es halt unblutig und wirkt nicht besonders
weil
krass.
Weil aus meiner Perspektive, ich habe es ein bisschen mehr wie Harry Potter tatsächlich von vornherein erwartet. Also mehr diese Chroniken von Narnia-mäßige Coming-of-Age-Geschichte, was es ja auch am Ende ist.
Ja.
Und damit auch nicht super krass, sondern steigert sich halt langsam und langsam. Und das muss ja Serie zum Beispiel wirklich hoch anrechnen. Als jemand, der den Graphic Novel halt nicht kannte, war das überraschend brutal an vielen Stellen. Mhm. Also da hat sich ja teilweise auch mir die Zehennägel hochgerollt und ich habe wirklich so gedacht, wow, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das fand ich tatsächlich cool.
Ich weiß gar nicht,
konsequent.
Was du meinst.
Ich weiß auch nicht,
weißt
was
du,
ich
fand. Aber super unbrutal.
Weißt du, was der Punkt ist aber auch ein bisschen, ich kann es dir auch gerade nicht sagen, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich hab letzte Woche drei Folgen am Stück gesehen.
Ja.
Und mein Problem ist, es ist geil produziert, also es ist wirklich cool produziert. Ich mag das Szenario, ich mag die Ideen, ich mag auch die visuellen Ideen, aber keine einzige dieser Figuren interessiert mich oder dass ich auch nur Sympathie für sie empfinde. Also ich habe jetzt nicht weiter als drei Folgen geguckt, aber selbst wenn der Junge sterben würde, es wäre mir, also auf empathisch, also empathisch ist es mir nicht egal, dass ein Junge stirbt, aber es ist mir erschreckend egal, für jemanden, der dieser Serie folgt und hauptsächlich diesem Jungen folgt, ist das wirklich wurscht. Das wird mich nicht wirklich erreichen. Und das ist das Traurige. Deswegen verliert mich diese Serie. Ich habe die ganze Zeit, ich habe diese drei Folgen gesehen. Ich fand es auch von der Kamera geil und alles. Und ich bin ja jemand, der wirklich, ich habe einen Fetisch dafür. Ich liebe das, wenn eine Szene gut gefilmt ist. Und jede Szene ist gut gefilmt. Aber es ist zäh und es passiert nichts. Oder es passiert zu wenig. Ich mag die Charaktere nicht. Und ich habe die ganze Zeit einfach nur dieses juckende Gefühl gehabt, ich will jetzt einfach Magic spielen, während ich das gucke. Ich will eigentlich nur wissen, wie es weitergeht, weil ich die Story gut finde eigentlich.
Ja, aber das kannst
aber
du jetzt
nicht
als Kritik.
Aber ich mit voller Aufmerksamkeit.
Du bist ja auch ein Psycho, was Magic angeht.
Ja, aber ich hätte auch
Ja, aber Moment, ich bin jetzt kein Psycho, was Magic angeht und mir ging es genauso.
Und du wolltest
also
auch Magic spielen?
Nein, aber
okay,
ich würde
gerne... die Serie hat die was ganz Beeindruckendes geschafft.
Ich hätte gern etwas anderes gemacht. Also zum einen liegt es daran, mir sind die Figuren nicht nur egal, einige Figuren, die habe ich tatsächlich auch im Laufe der Geschichte durch das, was sie tun, wirklich gehasst. Also tatsächlich so, sie waren mir grundunsympathisch durch Dinge, die sie tun. Mhm. Und obwohl sie eigentlich die Sympathieträger sein sollen, also es ist nicht absichtlich, also die werden nicht absichtlich irgendwie gemein dargestellt, du sollst dich immer noch irgendwie mit ihnen identifizieren können. Und dadurch hat mich die Serie verloren und dann ist es mir aufgefallen, also es gibt, ich muss es anders erzählen, also mir ist irgendwann aufgefallen, dass die Szenen sich entweder in zwei Richtungen entwickeln. Entweder ist es eine Szene, die Story vorantreibt, oder ist es eine Szene, die den Charakter weiterentwickelt. In einer guten Serie geschieht das gleichzeitig in einer Szene.
Nennt man übrigens Arie und Rezitativ.
Musste ich nicht.
In der Oper.
Okay.
Aha. Also das ist bezogen auf Lieder, aber eine Arie ist immer ein Song, in dem ein Charakter sein Innerstes präsentiert und die Handlung steht, und ein Rezitativ ist quasi ein Lied, in dem die Handlung fortgetrieben wird.
Das würde das erklären, warum ich Opern auch so unfassbar langweilig finde.
Weil das nicht zusammenkommt.
Ja, genau. In einer guten Serie, vielleicht kommen wir auf eine gute Serie auch noch zu sprechen, geschieht das in einer Szene, und ich habe eben bei Lock and Key gemerkt, so nach ein paar Momenten, okay, das ist eine Szene, in der geht es nicht um die Geschichte, weil die Geschichte fand ich interessant. Ich will wissen, was steckt hinter dem Geheimnis des Lockhauses, was hat es mit der tragischen Hintergrundgeschichte der Familie und der Freunde zu tun? Das will ich wissen, aber dann nach einem kurzen Moment merke ich, okay, es geht in der Szene nur um das Gefühlsleben der Figuren, das ist mir egal, und dann schalte ich ab. Und deswegen, ich möchte schon noch irgendwie gerne wissen, wie es ausgeht, aber dann muss ich mich halt durch diese ganzen Charakterentwicklungen durchquälen und durch diesen ganzen Teenie-Scheiß, und darauf habe ich keine Lust, und deswegen bin ich auch bei Folge 6 und habe eigentlich nicht so wirklich viel Lust, weiter zu gucken.
Aber ich würde behaupten, das ist nicht der Teenie-Scheiß, das ist ihr Teenie-Scheiß, weil End of the Fucking World zum Beispiel fandest du ja auch super, das ist ja auch Teenie-Scheiß.
Total.
Harry Potter ist Teenie-Scheiß, das ist Coming of Age. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich guck gerne gute Coming of Age.
Das hat mir halt in der Serie nicht gefallen. Ich wollte halt ein skrupelloseres Hill House-mäßiges. Weil Hill House hat genau das Gleiche mit Familie und auch mit kleinen Kindern, aber denen ist halt alles egal. Die
und mit der dramatischen, mit dem tragischen Hintergrund auch.
Ja, also da hat es mich halt echt, muss ich wirklich sagen, es war spannend, aber es hat nie diesen letzten Meter gegangen, den ich gebraucht hätte, damit ich sage, geil. Und das muss ich auch euch schon vorwarnen, fand auch das Ende, wie sie es aufgelöst haben, hält nicht das, was ich mir ausgemalt habe, wie es halt passiert sein kann, weil die Grundprämisse ist, wie gesagt, ja interessant. Du willst ja wissen, wie das alles zustande kam, und das fand ich dann auch eher lame. Und so fand ich es die ganze Serie über. Also ich glaube, das hätte Potenzial gehabt, wenn man es, also für mich persönlich hätte es Potenzial gehabt, wenn man es halt
besser gemacht hätte.
Nee, wenn man es halt einfach anders ausgelegt hätte. Ich habe einfach gemerkt, ich bin wahrscheinlich nicht ganz die Zielgruppe. Es geht dann schon so mehr so in Richtung von diesem Riverdale und so, dieses...
Teilweise schon,
dieses halt so, ich will keinen richtigen Horror, aber ich brauche so ein bisschen Mystery zu meinem Teenie-Drama.
Ja,
dazu.
Ja, das ist schon ein bisschen wie Riverdale, das stimmt. Aber Riverdale schafft es, dass ich die Charaktere wenigstens so karikaturhaft, wie sie sind, mögen kann. Nur irgendwann wurde das so albern, dass ich nicht weitergucken konnte, aber da wechselt die ganze Zeit Antagonist und Protagonist, das ist so ätzend. Aber das schafft halt Lock and Key zu keinem Zeitpunkt. Ich finde es aber immer noch so gut produziert und ich bin immer noch so interessiert an der Geschichte, dass ich bereit bin, es irgendwann mal weiter zu gucken.
Man kann es schon gucken. Es ist halt wirklich, hat auch gerade schon Sasori geschrieben im Chat, es ist halt so irgendwie so eine Netflix-Serie, die man so gut weggucken kann.
Ja, weggucken.
Aber es ist halt nichts, was mich in irgendeiner Weise langfristig beschäftigen wird.
Ich habe halt tatsächlich sowohl bei Lock and Key als auch bei der nächsten Serie, die wir besprechen, habe ich jeweils statt weiter zu gucken, obwohl die Handlung gerade an so einem Punkt war, wo man eigentlich wissen will, wie es weitergeht, aber es interessiert mich zu wenig, habe ich stattdessen auf YouTube Che Krömer geschaut, was aber auf YouTube völlig legal ist. Es ist von RBB, um was Öffentlich-Rechtliches Gutes zu nennen. Es ist mit Kurt Krömer und es ist, so, ist eine Talkshow, die in einem Verhörraum stattfindet. Und das ist einfach 100-mal besser als diese zwei Sachen. Und das hat mich dann abgelenkt. Ich habe lieber YouTube geguckt, als da weiter zu gucken, obwohl mich da die Story interessieren müsste. Und das ist ein bisschen bezeichnend bei beiden Serien. Und bei der anderen Serie, die wir noch besprechen, würde ich es nie und nimmer tun. So.
Aber es ist leider nicht die, zu der wir jetzt erstmal kommen, oder?
Nein, aber die andere Serie, bei der ich auch weggeschaltet hätte, aber damit bin ich, glaube ich, in der Minderheit, bestimmt auch zu Recht in der Minderheit, ist, kann man jetzt sagen, oder? I am not okay with this. Und ja, so heißt die Serie und das ist nicht, kein doofer Spruch von mir.
Und das ist die, die ich nicht gesehen habe von der heutigen Auswahl, deswegen erklärt doch mal, worum es da geht.
Tja, worum geht's da? Das ist Sid, ist die Hauptfigur, die hat mit der Highschool, mit Familiendramen und unerwiderten Gefühlen für ihre beste Freundin zu kämpfen. Und nebenbei muss sie auch ihre aufkeimenden Superkräfte in Schach halten. Das ist so die offizielle Prämisse. Es ist so, wenn John Hughes, also der Typ, der den Breakfast Club und Ferris macht blau, wenn der eine Serie machen würde im Stil von The End of the Fucking World. So würde ich die Serie beschreiben.
Das trifft es ziemlich genau. Ja. Aber noch ein bisschen X-Men noch dazu.
Ja, und der Witz ist, das kommt nicht von ungefähr, also John Hughes hat nicht diese Serie gemacht, aber I'm Not Okay With This und The End of the Fucking World sind ja beides Comic-Adaptionen.
Ja.
Und der gleiche, der das gemacht hat, das ist Charles Forsman, der hat von beiden Serien die Adaptionen gezeichnet, geschrieben, produziert, wie auch immer.
Mhm.
Und der war auch, glaube ich, so tatsächlich der Autor, ja genau, der war der Autor von The End of the Fucking World. Und der Regisseur der ersten Staffel von The End of the Fucking World ist auch der Regisseur von I'm Not Okay With This.
Okay, das erklärt so vieles im Nachhinein, weil ja, ich habe das ja, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ein Rip-Off von End of the Fucking World.
Ja, es ist ein bisschen ja, so die amerikanische Version davon.
Ja,
so ein
ja,
bisschen weniger ja, nihilistisch.
Ja,
bisschen
ja,
mehr
ja,
Highschool. Aber
das ist mein
plus
Punkt.
Superkräfte
der
dann.
Nihilismus fehlt.
Ah,
weil wenn du das rausrechnest, also wir sind schon sehr, ich wollte noch eines sagen,
ja,
nur zur Einordnung. Es ist auch Netflix, genau wie End of the Fucking World, und es startet heute tatsächlich. Während wir hier reden, könnt ihr eigentlich auch abschalten, I'm Not Okay With This schauen.
Na,
ich
sag
würde,
das nicht.
Ich würde aber nicht dazu raten, weil ich es nicht so geil finde wie du oder Laura, habe ich auch schon gehört. Ich glaube, Andrea fand es auch super. Ich finde es richtig gut produziert. Gar keine Frage. Ich finde es auch teilweise richtig tolle Schauspieler. Ich finde, es hat diesen Appeal von End of the Fucking World. Nur End of the Fucking World hat mich so süchtig gemacht. Ich musste es am einen Abend alles schauen. Und bei dem ist es so, es ist so zäh und es passiert so wenig, dass ich wirklich mich frage, warum gucke ich das überhaupt noch und habe dann stattdessen YouTube geguckt. Das ist mein Punkt.
Aber nicht deine eigenen Videos, hoffe ich.
Nee, ist Che Krömer schon wieder. Also ich habe wirklich lieber eine Talkshow gesehen. Ich habe lieber eine Talkshow gesehen, als. Also, woran liegt es?
Könnte,
weil die,
sagen,
die
könnte man sagen,
sind
dass,
sehr ähnlich.
Dass das Mädel in The End of the Fucking World auch eine Superkraft habe und ihre Superkraft ist der Nihilismus.
Okay.
Hm. Also ich glaube, es liegt daran, dass The End of the Fucking World ist dramatischer, weil da steht halt was auf dem Spiel.
Mhm.
Beziehungsweise die Geschichte hat ein Ziel oder einen Endpunkt, den du fürchtest oder auf den die Serie hinarbeitet. Und die steht, die hat natürlich I'm Not Okay With This auch, aber das steht nicht so im Vordergrund. Es geht mehr um den Alltag. Es geht tatsächlich mehr darum, dass der Hauptcharakter Sid, übrigens gespielt von Sophia Lillis, eben damit umzugehen versucht, ihre Gefühle in Zaum zu halten. Also es geht mehr um den Weg als um das Ziel.
Mhm.
Schade, dass dir das nicht so gut gefallen hat. Vielleicht hat es mir auch deswegen so gut gefallen, weil ich das war so mein Rebound von Lock and Key. Weil alles, was mich an Lock and Key gestört hat, fand ich bei I'm Not Okay With This gut. Die Charaktere waren mir bei Lock and Key egal. Bei I'm Not Okay With This fand ich die alle sympathisch und alle nett. Die haben alle ihre Quirks, die sind alle nicht unfehlbar. Das sind alles jetzt nicht die Helden an ihrer Highschool. Aber sie sind trotzdem in ihrer Art alle sympathisch. Und das fand ich auch gut. Die Sophia Lillis, die kennt ihr aus Stranger. Nee, Quatsch.
Nee, aus
Bullshit. It. Aus It. nicht aus, das war der andere Typ, der bei Stranger Things mitspielt. Was rede ich denn da? Die kennen sich beide aus It, und weil die sich beide auch schon aus It kennen, deswegen haben die auch eine relativ gute Chemie zusammen. Und der Sophia Lillis, der nehme ich ab, dass sie ein Underdog ist.
Okay, jetzt
sie ist zwar Hollywood hübsch, aber die kann man halt so hinschminken, und die kann das auch so schauspielern, dass sie halt schüchtern ist. Und bei Lock and Key sollen die beiden ja, die beiden älteren Geschwister, die sollen ja auch die Underdogs an ihrer Highschool sein. Mhm. Was ich halt zu keinem Moment glaube ich, dass dieser Typ, der gut aussehend ist und gut in Sport ist, dass der an seiner neuen Schule ein Underdog ist in den USA. Never ever. Bei ihr glaube ich das sehr viel eher.
Warte mal, wer jetzt?
Der ältere Bruder in Lock and Key.
Ach so, der?
Ja.
Ah ja, okay.
Das glaube ich nicht. Und dieses Underdog-Gefühl.
Aber er ist doch gar kein Underdog.
Das wird aber immer behauptet.
Nö, er ist doch im Eishockey-Team.
Aber es wird immer behauptet.
Und er kriegt das heiße Mädchen, das befreundet
aber
ist mit dem anderen Mädchen.
Aber der Englisch-Teacher, der sagt das zu ihm so, der fragt ihn, warum reden Sie mit mir, Herr Lehrer? Und der Lehrer sagt, ich habe ein Fable für Underdogs. Siehst du, guckst so, weil das ist dir nämlich nicht so aufgefallen, aber es soll so sein.
Ja, der Lehrer, der hat ja auch keine Ahnung.
Aber die haben auch alle diese Mitleidsschiene wegen dem Vater.
Also eigentlich ist doch sie Underdog und er halt, ist halt cool.
Aber jetzt, Olli, ich möchte mal auf die Punkte eingehen, genau.
Also ich finde, das war super sympathisch, die Figuren sind alle super nett. Und man kann das so super schnell an einem verregneten Wochenende durchbingen, weil die Folgen gehen nämlich auch anders als bei Lock and Key, gehen die nicht knapp eine Stunde, sondern halt nur knapp eine halbe Stunde oder 20 Minuten.
Ja, wie
und deswegen,
bei End of the Fucking World halt.
Ja,
ne?
Ja, und deswegen
genau das Gleiche.
Deswegen kann ich diese Serie wirklich nur jedem empfehlen, weil du gehst da kein großes Commitment ein.
Mhm.
Ich meine, du merkst in den ersten zwei Folgen, taugt dir das, was hast du irgendwas mit Teenie-Serien oder nicht? Ich meine, ich bin jetzt schon lange, lange, lange kein Teenager mehr und bin ja jetzt auch nicht die Zielgruppe, und trotzdem finde ich die Serie gut. Weil sie einfach mit Herz gemacht ist.
End of the Fucking World finde ich auch super. Also dann muss ich kein Teenie sein. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ne?
Genau.
Aber du sagst sehr viele richtige Sachen.
Danke.
Ich verstehe es auch.
Danke.
Nee, du sagst es sowieso richtig. Sorry, so ist das nicht gemeint. Wo fange ich an? Das stimmt alles, was du sagst, das will ich damit sagen, aber ich finde es in dem Fall prätentiöser als bei End of the Fucking World. Ich habe ja schon gesagt, ich finde die erste Staffel fantastisch, und bei der zweiten Staffel habe ich ein bisschen Probleme damit, weil es mir zu konstruiert ist, um funktionieren zu können. So, und vielleicht fehlt auch die Spannung auf einmal, die es dann nicht mehr darf. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Das hier ist das Gleiche, noch prätentiöser. Und es fängt schon mit der Darstellerauswahl an für mich. Das kann ich dann halt nicht mehr trennen. Ich sehe schon die Hauptdarstellerin aus It, also die junge Hauptdarstellerin, und die ist fantastisch in It. Die ist wirklich super. Und sie ist halt ein bisschen typecastet auf den Film jetzt. Ist aber okay, ist ja kein Problem für mich. Nur, dass sie dann noch hingehen und von It dann den anderen Jungen auch noch nehmen und den auch noch als zweite Hauptrolle in die gleiche Serie setzen, das ist dann schon ein Tick off zu viel.
Aber es spielt jemand ganz anderes. Also es ist ein
er
ganz
spielt
anderer
eine ganz
Typ.
Andere, das stimmt, er spielt eine ganz andere Art von Figur, aber ich habe das Gefühl, ich sehe gerade einen Nebenhandlungsstrang aus It. Ja, aber es ist so ähnlich, es geht mir ja schon ein bisschen auf den Sack, wenn alle Leute aus Stranger Things jetzt typecastet werden auf diese Rollen in anderen Filmen. Es muss immer verteidigend dazu sagen, es ist schwer, gute Kinderdarsteller zu finden. Ich habe lieber gute Kinderdarsteller, die ich schon 3 Millionen Mal gesehen habe, als ganz viele Mittelprächtige. Ja, muss man ein bisschen dazu sagen. Nur hier kommen dann noch andere Faktoren dazu. Zum Beispiel, ich finde, sie ist eine super Darstellerin in It. In dieser Serie haben sie den Spagat nicht geschafft zwischen, weil du hörst die ganze Zeit von ihrem inneren Monolog und wie sie spielt. Der Vorteil von dem inneren Monolog, das sieht man sehr gut bei Dexter. Du hast den Serienkiller, der die ganze Zeit Sachen denkt, die aber nicht andere wissen lassen will. Deswegen siehst du sein Gesicht, und das, was er denkt, ist teilweise komplett konträr dazu. Weil er versucht, seine Fassung zu bewahren oder was auch immer. Und dann ist es interessant. Dann macht der innere Monolog auch total Sinn. Das ergibt mir dann einen Mehrwert, weil ich dann darüber nachdenke, was sehe ich und was höre ich gerade? Was ist die Wahrheit? Und wie wirkt das für den anderen? Bei I Am Not Okay With This ist es so, alles, was sie sagt, siehst du in ihrem Gesicht, und zwar richtig krass, und zwar schon karikaturhaft. Sie overactet geradezu in Momenten, wo sie nicht redet. Achtet mal drauf. Und das ist mir in der ersten Folge aufgefallen, und ab dann war es vorbei. Ich habe das immer gesehen. Sie macht jede Bewegung zu allem, was sie gerade gedenkt hat, ist sofort noch mit im Gesicht drin, aber in zu viel. Und das hat mir dann zerstört. Das hat mir ihr Schauspiel tatsächlich zerstört. Ich hätte gewünscht, dass sie ein bisschen subtiler spielt oder es anders oder was anderes zu sagen hat, als das, was sie eh gerade im Gesicht spielt. Da ist gar kein Mehrwert dabei. Das ist, ich weiß, immer noch Nitpicking bei so einer toll produzierten Serie, weil das ist sie. Sie ist wirklich toll produziert, tolle Shots. Jeder Shot sieht aus, als wäre nur für Instagram gemacht. Genau wie bei End of the Fucking World. Es ist halt alles nur ein bisschen mehr gewollter, ohne mir mehr zu erzählen. Und das ist ein bisschen schade, aber ich werde es weiterschauen, weil ich will auch wissen, wie das ausgeht. Die Handlung ist spannend genug dafür. Die Charaktere sind nett. Ich mochte die Nebenfiguren eigentlich dann mehr als sie, was ein bisschen schade ist. Es fühlt sich aber auch teilweise so an wie die X-Men 2, die Flashbacks von den Leuten, als sie noch jung waren, ihre Kräfte zum ersten Mal entdecken. So viel mehr als das ist es auch nicht. Auch auf diesem leicht soapigen Niveau bewegt sich das. Man denkt sich auch manchmal, du merkst doch gerade, dass du krasse Superkräfte hast. Du hast unbestreitbare Beweise dafür. Von anderen Leuten auch gesehen. Das bildest du dir offensichtlich nicht ein. Aber jetzt gerade ist wichtiger, ob du Erdnussbutter essen kannst oder nicht. Also wo ich dann auch wirklich gerade nicht verstehe, ich kann der Figur nicht mehr glauben. Das wirkt für mich nicht mehr rational. Wobei, es sind Teenager. So, also das ist, wie gesagt, das ist eher so mein persönliches Ding. Ich kann in dem Moment, wo ich auch die It-Darsteller und so sehe, ich kann da vielleicht nicht mehr zwischen, was wollen sie mir sagen und was erzählt mir die Serie wirklich, nicht mehr so richtig trennen. Ich bin ein bisschen raus und habe lieber Schäkrömer geschaut. Und das ist schade, aber ich werde weiter gucken, weil es ist eine auf jeden Fall sehr gut produzierte Serie.
Ich finde es interessant, dass das dein Fazit nach dem ganzen Satz ist. Du wirst auf jeden Fall weiter gucken, weil das klingt eher so wie ich.
Ja, aber ich habe auch die erste Staffel Riverdale geschaut, obwohl ich es auf der ersten Folge nicht gut fand. Okay. Also irgendwie, manchmal hat man solche Guilty Pleasures, ich weiß es nicht. Aber ich würde sie mit Riverdale gleichsetzen.
Erste Folge, die ihr hoffentlich gut fandet. Better Call Saul.
Ich habe sogar die ersten beiden Folgen geguckt.
Ja, aber das, möchte ich auch nicht drüber sprechen. Warum gibt es zwei, keiner wusste das und was soll das? Ich habe mir die erste Folge angeguckt und auf einmal soll es zwei gegeben haben. Das finde ich auch nicht gut.
Das habe ich auch erst nicht gecheckt, weil das hat Netflix bei mir weiterlaufen lassen, natürlich. Ja. Und ich habe erst gedacht so, was ist das für eine komische Endcredit-Sequenz? Dann geht die auch noch 5 Minuten, was ist denn hier los? Und wie grandios ist das denn bitte? Und dann so, okay, ja. Okay, das ist eine neue Folge. Ja, ich bin begeistert. So, jetzt mal was Positives zu sagen. Ich liebe Better Call Saul. Ja, man sieht, dass die Serie immer besser und besser und besser wird. Das ist Wahnsinn.
Ich hatte tatsächlich ein bisschen so das Problem, weil wir so ein Jahresgap hatten zwischen Staffel 4 und Staffel 5. Ja. Und Better Call Saul ist ja wie Breaking Bad auch eine Serie, in der es sehr um die Verwandlung der Figuren geht, die eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und wenn du da eine jahrelange Pause oder ein Jahr lange Pause hast, dann ist es tatsächlich ein bisschen knifflig so, was ist eigentlich alles in der Staffel 4 nochmal passiert? Das musste ich mir tatsächlich erst nochmal vor Augen halten.
Ja, ich
und
auch.
Dann erst konnte ich mit der Staffel 5 weitermachen, weil die schließt ja tatsächlich nahtlos an die Staffel 4 an, an das Staffelfinale, die erste Folge.
Zum Glück gab es einen Recap.
Genau, zum Glück gibt es einen Recap. Und mir hat
aber,
also die erste Folge.
Aber schließt
auch
das Fließen an, das fängt doch mit der anderen Sequenz
ja,
an.
Ja, mit dem Sprung in die Zukunft nach Omaha mit Gene.
Genau.
Das stimmt, aber wenn du dir das wegdenkst, dann schließt es
ja,
okay. an.
Mhm.
Genau.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde Better Call Saul inzwischen besser, als ich Breaking Bad fand.
Warum?
Mir macht das einfach unfassbar viel Spaß. Also bei Breaking Bad hatte ich das Problem, dass mir die Charaktere immer egaler wurden. Ich hatte bei Breaking Bad irgendwann keinen...
Jesse Pinkman wurde dir immer egaler.
Er war so der Einzige, mit dem man irgendwie... Aber da dachte ich mir auch so, Alter, der ist auch so abgefuckt inzwischen. Ganz ehrlich, gib ihm doch einfach... erlöse ihn doch einfach von dieser Qual. Also Jesse Pinkman war so der einzige Sympathieträger, aber ich finde, der war am Ende bei Breaking Bad überhaupt nicht mehr relevant über weite Strecken der Serie. War ja sehr irgendwie in der Sackgasse und hat auch gar nicht mehr was gemacht so und es ging eigentlich an anderen Punkten mit der Handlung weiter. Und ich habe am Ende von Breaking Bad nicht mehr so wirklich halt die eigenen Stakes gehabt. Ich fand, es war immer noch gut gemacht, aber ich war nicht mehr emotional involviert, dass ich gesagt habe, ich will jetzt, dass für Walter das Bestmögliche passiert oder für Walters Familie oder was weiß ich. Und bei Better Call Saul hingegen ist einfach dieser Charakter so ein Sympathieträger, dass ich einfach zu 100% am Start bin mit allem, was er tut. Und ich bin einfach voll auf seiner Seite und ich finde es mega gut, wie er das System austrickst und ich will wissen, wie das weitergeht. Und ich, also wie spannend allein diese ewige Gerichtsverhandlung war und so. Und wenn er dann immer irgendeinen Trick noch rauszieht, also ich weiß nicht. Ich stehe auf sowas total.
Und der Witz ist ja, also dass Better Call Saul tatsächlich also einige Serientraditionen oder Konventionen auch bricht. Allein schon deswegen, weil du eben weißt, wie es ausgeht. Also eigentlich so wirklich ein Spoiler muss man da fast nicht sagen, weil wir wissen alle, wie es mit Jimmy McGill alias Saul Goodman am Ende ausgeht. Und trotzdem ist es interessant zuzugucken.
Aber ich denke mir auch bei jeder Folge, okay, als jetzt am Ende sagt er den Satz und dann ist er das. Mhm. Und dann geht es aber immer noch weiter. Also ich... haben wahrscheinlich auch von Anfang an so ein bisschen ist darauf ausgelegt, dass die theoretisch am Ende jeder Staffel dann sozusagen das Ding schließen könnten. Aber
ich weiß gar nicht, war das nicht das Ende der vierten Staffel, dass er quasi den Satz sagt?
Ja, also da war es schon, Finale, aber es geht ja trotzdem weiter so, weißt du? Okay. Aber ich fand irgendwie bei jeder Staffel hätte man am Ende dann so den Moment machen können, wo er sagt so, ey, ich bin jetzt Saul Goodman, Roll Credits Serie ist vorbei. Aber es geht halt immer weiter und es ist viel mehr drin, auch als ich gedacht hätte, dass drin sein würde, als das angekündigt wurde.
Ich würde ohne Umschweife sagen, es ist das beste Prequel in jeder Hinsicht, das ich irgendwie in irgendeinem Medium jemals gelesen oder gesehen oder
direkt
irgendwas
nach
gehört habe.
Spartacus Gods of the Arena, ja.
Ja,
also
deiner Welt.
Also diese Serie ist einfach besser, als sie je hätte sein
müssen.
Können.
Müssen. Müssen ist das richtige Wort. Sie hätte gar nicht so gut sein müssen. Und
wäre schon gut gewesen.
In bestimmten Punkten überflügelt sie Breaking Bad und es hat angenehm was anderes.
Ja.
Und das ist großartig. Das ist unfassbar. Ja. Ich saß nur staunend vor dieser ersten Folge, weil ich habe auch, dieser Jahresgap war richtig krass. Also ich wusste, ich habe auch so vieles vergessen, habe das Recap zum Glück nochmal gesehen. Dann kamen auch in den ersten 20 Minuten einfach nur Sachen wieder und wieder und wieder. Aber das ist auch nicht, das ist auch nichts Negatives, was die Serie angeht, weil mein Bruder zum Beispiel hat jetzt erst angefangen, Breaking Bad zu gucken. Mhm. Und wenn du dann nochmal Sachen aus der ersten, zweiten Staffel siehst, dann sitzt du auch so da und denkst so, ach stimmt, ja, das passiert und das passiert. Und es ist auch das gleiche Gefühl. Mhm. Also egal wie geil die Serie ist, das ist trotzdem unfassbar gut, egal wie viel du vergisst. Und das hat mir die fünfte Staffel auch nochmal gezeigt jetzt, also dieser Auftakt und wie viele Szenen was passiert. Ohne dass jemand was sagen muss. Das ist so gut, das ist so toll, wenn du wirklich 5 bis 10 Minuten lang kein Mensch irgendwas sagt und dir so vieles erzählt wird und über so vieles nachdenkst und es ist so toll inszeniert und die bis in die kleinste Nebenfigur geil besetzt und zwar nicht nur mit denen, die du schon kennst, sondern auch neue Figuren, die es eingeführt haben, bei denen ich mich ja dann schon frage, wo sind die, wenn Breaking Bad losgeht?
Michael Mando ist... absolut,
ja.
Ich liebe den. Also seit Far Cry 3, wo er sich natürlich in jedes Gamerherz gespielt hat. Ich finde den so cool, die Rolle. Ich finde es so nice. Ich finde die
Rolle ist super, das Spiel ist auch super und ich habe mich da immer gefragt, das muss man ja irgendwie ein bekannter Schauspieler sein. Den muss man ja irgendwie.
Ja.
Und so, nee, du kennst den nur aus Far Cry 3.
Ja, er hat halt ein paar kleine Sachen gemacht, wo du ihn aber jetzt nicht wirklich herkennst. Ja.
Ich behaupte, die spielen gerne Videospiele. Also Vince Gilligan spielt, man kann keiner erzählen, dass der nicht GTA spielt.
Der Schauspieler von Trevor ist
ja
auch
genau.
Dabei.
Stimmt, ja.
Wobei der ja in extrem vielen Serien immer so kleine Rollen hat, wo er...
aber er spielt sich doch fast schon selber wieder.
Ja, natürlich.
Das ist halt dieses...
natürlich,
ich glaube, das ist kein Zufall, dass du diese zwei ikonischen... also Anti-Helden, sag ich mal, aus Videospielen in einer Serie in der gleichen Staffel hast. Das ist kein Zufall. Das glaube ich nicht. Müssen wir mal gucken.
Aber es ist halt, finde ich krass, was es halt auch über Breaking Bad natürlich aussagt, dass du nimmst halt den Hauptcharakter weg, aber du merkst halt sofort, wie einfach jeder einzelne von den Nebencharakteren so gut ist, dass er problemlos auch eine Serie komplett trägt. Also mehr von Mike zu sehen, mehr von Saul zu sehen, mehr von all den Breaking Bad Charakteren halt zu sehen, die es da gab, Gus Fring, das ist halt so gut. Also die sind halt alle wirklich für sich so interessant, dass sie das echt tragen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann das, was halt Better Call Saul für mich sogar besser macht, dass ich halt da genug Zeit mit ihnen verbringe, dass ich wirklich... Da sind die alle noch in einem Stadium, wo sie irgendwie Ziele haben, die ich emotional nachvollziehen kann, wo ich halt mitfiebern kann, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Aber ich weiß ich nicht, ich wünsche mir einfach die ganze Zeit, dass es immer noch nicht das Ende ist für diesen Charakter und dass er noch irgendwie noch ein Ziel hat, wo ich noch mit ihm mitfiebern kann, bis es dann zu den Ereignissen von Breaking Bad letztendlich kommt.
Es geht ja auch nicht nur um Breaking Bad, es geht ja auch um die Ereignisse nach Breaking Bad, weil schon ab der ersten Folge wird ja etabliert, du erzählst in einem Nebenhandlungsstrang, in einer Parallelhandlung, erfährst du, was nach Breaking Bad mit Saul Goodman passiert. Das heißt insofern, die große Ungewissheit ist dann doch noch da. Ich finde es auch schön, wie sie komplett neue Nebenfiguren etablieren können, ohne viel Zeit auf sie zu verwenden. Nämlich zum Beispiel Eduardo, oder wie der heißt, der in der 4. Staffel dazukommt und jetzt in der 5. Ich hatte ihn wirklich komplett vergessen. Dann fängt die 5. an, denkst so, ah fuck ja, der Typ.
Meinst du Crazy 8 oder wen meinst du?
Nein, ich glaube Eduardo heißt der. Das ist dieser Ersatz für Salah, für den, der jetzt im Rollstuhl sitzt.
Ach, Lalo.
Heißt der Lalo?
Ist das der aussieht wie irgendwie David Hasselhoff?
Der heißt Eduardo, wird aber Lalo genannt.
Ach so, ja, Eduardo. Aber es ist
Eduardo. Okay.
Der ist grandios.
Ja.
Was für eine geile Figur. Und wie viel der erreicht, ist mich komplett am Overacten und ich liebe diese Figur. Jede Szene für sich einnimmt. Er kann mit Gus Fring in einem Raum sein und ist der Scene-Stealer. Und das musst du doch erstmal schaffen, fand ich da schon auf dem Staffelauftakt. Da war mit ihm in einem Raum dieses Palais, sag ich mal. Und da war er derjenige, der die Szene dominiert hat. Und ohne, dass er irgendwas sagen muss, während Gus Fring sich den Mund fusselig redet. Was ja auch so toll ist, weil du kennst Gus Fring aus Breaking Bad. Du kennst ihn, du weißt, wie ruhig er ist. Du siehst aber auch, merkst auch die Macht, die er immer ausstrahlt. Und dann hast du auf einmal eine Szene, einen Prequel, wo er eigentlich derjenige ist, der in der Bringschuld ist und andere Leute überreden muss.
Mhm.
Und das ist was komplett anderes. Die verdrehen die Position und Gott, ich liebe Better Call
Saul. Und sie zeigen ihnen nochmal, wie diabolisch dieser Charakter einfach ist, wie böse der ist. Und das ist in Breaking Bad war nicht immer ganz deutlich, aber jetzt drehen sie das nochmal, sein Bösewicht-Level nochmal auf Stufe 11. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich bin so gespannt, was mit Kim passiert.
Ja, klar, mit Kim.
Ach so,
irgendwas muss ja mit Sicherheit was
oder auch nicht. Also muss auch nicht.
Ja,
also,
muss ja nicht.
Also das ist ein paar Sachen. Klar, wir wissen so das große Ganze wissen wir, aber ein paar Sachen sind eben noch offen und deswegen macht es einfach Spaß, die Serie zu gucken. Ich würde nicht sagen, dass sie besser ist als Breaking Bad. Breaking Bad war meiner Meinung nach ein Stück größer, hat die größere Geschichte erzählt, hat die dramatischere Geschichte erzählt. Aber das ist auch okay. Also Better Call Saul ist, wie wir schon gesagt haben, viel besser, als es hätte sein müssen. Es erzählt eine eigene Geschichte, es erzählt trotzdem auch eine interessante und eine spannende Geschichte und baut eben auf den Stärken auch auf von Breaking Bad, würde ich sagen.
Und die sind so gut verzahnt miteinander, dass ich mich auch immer wieder dabei erwische, zu überlegen, hat Mike das in Breaking Bad oder hat er das in Better Call Saul gemacht?
Ja.
Dass ich wirklich bei vielen Szenen nicht sicher bin oder wo ich überhaupt den Handlungsstrang, wo habe ich diesen Handlungsstrang gesehen? Weil es geht so fließend ineinander über, dass es für beides funktioniert. Und dafür liebe ich Better Call Saul.
Wenn ihr wissen wollt, welche Serie ist denn jetzt wirklich die bessere, ist es Better Call Saul oder ist es Breaking Bad, dann empfehle ich euch ein Video bei uns von GigaTV Mag. Da haben wir uns nämlich genau dem Thema gewidmet. Wir haben beide Serien auf dramaturgischen Standpunkt hin untersucht und das ein bisschen analysiert und sind leider zu keiner genauen Aussage gekommen. Aber
Geiler Pitch,
Fabian, voll verkackt am Ende.
Die Aussage wird da weggelassen.
Aber schaut euch das Video doch gerne an, da würde ich mich freuen und hinterlasst auch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat.
Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir über einen Film, der auch morgen rauskommt, ne?
Ja, also mit der Person, die du cosplayst, mit Charlie Hunnam, The Gentleman.
Ich wünschte, ich würde ihn cosplayen. Aber die Wahrheit ist, er cosplayt mich schon seit Jahren.
The Gentleman ist deswegen spannend, weil Guy Ritchie gehört zu meinen Lieblingsregisseuren und ich glaube, es gibt auch wenig Leute, die Filme von ihm gesehen haben und die nicht toll finden. Also natürlich gibt es die, ist keine Frage, aber es sind halt schon kultige, geile Filme. Also Snatch, Bube, Dame, König, Gras, Rock'n'Roller und auch die neuen Sherlock Holmes Filme finde ich ganz cool. Man from U.N.C.L.E. Fand ich überraschend, der war leider kein großer Erfolg. King Arthur war auch kein großer Erfolg, war jetzt auch nicht so super gut. Aladdin haben viel zu viele Leute gesehen, das ist eigentlich traurig, dass das der erfolgreichste Guy Ritchie Film ist, mit über 1 Milliarde Einspiel, glaube ich, oder knapp 1 Milliarde. Aber Guy Ritchie ist für mich halt so einer meiner Lieblingsregisseure tatsächlich, seit ich wirklich vor fast 20 Jahren oder über 20 Jahren Bube, Dame, König, Gras zum ersten Mal gesehen habe. Das hat mich geflasht. Und da war schon Pulp Fiction mein Lieblingsfilm. Also ich mochte schon Gangsterfilme und ich hatte schon den ultimativen Gangsterfilm gefunden. Und dann kommt dieser kleine Engländer mit einem kleinen englischen Gangsterfilm. Das Besondere an Gentleman ist, es ist sein erster Gangsterfilm seit Rock'n'Roller. Und Rock'n'Roller war von 2008. Und wir erinnern uns vielleicht, Rock'n'Roller hat gegen Ende die ominöse Andeutung, dass es weitergeht in The Real Rock'n'Roller. Das ist, läuft auf eine Fortsetzung hinaus. Und das war auch als Trilogie geplant. Das Tragische ist leider, Rock'n'Roller war nicht so erfolgreich wie geplant. Also, oder wie erhofft. Gefloppt ist er, glaube ich, auch nicht, aber wurde über ein Jahr hinweg auf der ganzen Welt nach und nach ausgestrahlt. Das ist ein bisschen tragisch. Also wirklich, der startete, ich glaube, in UK im September und endete im August in Deutschland. Also ein Jahr später ist er dann erschienen. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass das der meist runtergeladenste Film auf BitTorrent 2008 war. Der meist runtergeladenste Film der Welt. Und zwar vor The Dark Knight. Also an für sich ist es ein super erfolgreicher Film gewesen, halt bloß nicht im Kino. Und deswegen gab es nie eine Fortsetzung zu Rock'n'Roller. Und das hat mich immer so ein bisschen traurig gemacht, weil ich liebe den Film. Umso mehr Zeit vergeht, desto mehr liebe ich ihn. Und jetzt endlich wieder ein Gangsterfilm von Guy Ritchie. Die schlechte Nachricht zuerst, es ist kein Rock'n'Roller. Der ist komplett anders. Also nicht komplett anders, er hat diese Guy Ritchie-Momente, die ikonisch sind, tolle Charaktere, super witzig. Aber er ist tragischer im positiven Sinne. Weniger zum Schenkelklopfen. Ich glaube, ich habe bis zur Hälfte des Films gebraucht, bis ich wirklich laut gelacht habe im Kino. Was für einen Guy Ritchie-Film ein schlechter Wert ist, aber für den Film gar nicht schlecht, weil ich sitze ja trotzdem schmunzelnd da oder folge den Charakteren. Ich war sogar sehr gespannt, wer den Film Revolver von Guy Ritchie kennt, weiß eher, in welche Richtung das geht. Also es ist schon ein bisschen ernst, dann hat eine Metaebene über eine Parallelhandlung, die erzählt wird. Spielt so ein bisschen mit dem allwissenden Erzähler und macht eine eigene Handlung daraus, dass jemand die Handlung erzählt, aber in Form eines Drehbuchpitches. Und dann erzählt er einen Film im Film. Und es spielt halt ein bisschen mit dieser Perspektive. Also er ist wesentlich cleverer als die meisten Guy Ritchie-Filme, ist aber auch richtig gut. Der ist richtig gut. Er ist nur nicht Rock'n'Roller, was überhaupt nichts Schlechtes ist. Also er ist nicht so unterhaltsam, er ist vielleicht auch nicht so ikonisch wie Rock'n'Roller, aber es ist ein verdammt cooler Film, bei dem ich wirklich Lust habe, den mehrmals zu gucken, weil er mir beim mehrmals gucken mehrmals mehr geben müsste. Charlie Hunnam ist eines meiner großen Highlights in dem Film. Das andere ist auf jeden Fall Hugh Grant. Der ist fantastisch. Als der allwissende Erzähler tatsächlich. Und Colin Farrell in der kleinen Nebenrolle. Auch super. Wie geboren für einen Guy Ritchie-Film. Und Matthew McConaughey spielt immer das Gleiche, deswegen ist er immer gut. Funktioniert für mich. Ist ein toller Film. Robert Hofmann zum Beispiel hat dem Film 10 von 10 Punkten im Genre gegeben. Da selber würde ich gar nicht so weit gehen, aber das ist auch eine Aussage. Und ich weiß, dass unsere Kollegin Antje Wessels, die ja auch für uns schreibt, die hat ihm auch 4 Sterne auf Letterboxd gegeben, das habe ich auch gemacht. Und das Witzige ist, ich glaube, meine Initialzündung war, ich bin aus dem Kino gegangen, habe gedacht, ah, nicht Rock'n'Roller, bisschen schade. Ich glaube, ich gebe dem 3 von 4 so. Und umso mehr ich drüber nachgedacht habe, bin so, eigentlich schon ziemlich cool. 3,5 von 5. Und dann bin ich aber 4 gelandet. Und auch mit der Ansage für mich selber, der startet jetzt morgen im Kino, ich gucke den nächsten Tag nochmal im Kino. Also, wie ein guter Whisky reicht auch ein bisschen. Ja, gehen wir zusammen?
Von mir?
Deal.
Okay.
Hat dich der Pitch überzeugt?
Ja, schon. Also klingt so, als könnte man noch nicht viel falsch machen, um ehrlich zu sein. Also ich fand die meisten Guy Ritchie-Filme auch gut. Ich fand King Arthur war einer der verrücktesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Aber generell immer unterhaltsam gewesen. Also ich komme mit.
Ja, ich bin jetzt auch wieder voll im Guy Ritchie-Film, muss ich sagen. Ich habe ja gerade ein Video dazu auf Nerdkultur bei mir auf dem Kanal geschnitten. Und das ist halt die ganze Zeit da und denkst so, okay Marco, du musst wieder Rock'n'Roller schauen. Ich will Rock'n'Roller schauen, ich brauche Rock'n'Roller. Ich habe doch die Blu-ray zu Hause, ich suche schon verzweifelt. Da ist Snatch, da ist Bube, Dame, König, Gras, da ist Revolver. Aber wo ist mein Rock'n'Roller? Und bis mir irgendwann gekommen ist, okay, ich glaube, den hat die Ex mitgenommen.
Shit. Aber Sherlock Holmes hat er auch gemacht, oder? Diese
ja, Sherlock und die finde ich super, die habe ich auch alle. Ich finde die wirklich toll. Die
mit Downey Jr.
Ja.
Ja, die waren auch gut.
Ey, das ist so geil inszeniert. Wirklich unfassbar. Diese Waldsequenz im zweiten Teil, wo sie auf der Flucht vor der deutschen Artillerie sind und dann die so 300-mäßig die Kamera rein und rauszoomt und zwischen Zeitraffer und Zeitlupe hin und her wechselt, ist so unglaublich gut gefilmt.
Also, welcher Teil jetzt?
Der zweite Teil, von? Game of Shadow, von Sherlock Holmes.
Ach so, okay.
Game of Shadows. Super. Es ist wirklich, Guy Ritchie ist tatsächlich einer meiner Lieblingsregisseure. Es ist wirklich, es ist Style over Substance, das ist mir klar. Aber es gibt auch mehr Substance, als viele Leute sehen. Also gerade bei Snatch, der auch einer meiner Lieblingsfilme ist, der eben auch mit Metaphern arbeitet, innerhalb von einer Parallelmontage, wenn die Hasen den, wenn die Hunde den Hasen jagen und gleichzeitig die Geldeintreiber den dicken Tyrone. Das funktioniert auch für mich auf so vielen Ebenen und ist bis auf die letzte Sekunde perfekt geschnitten, getimed, gespielt. Funktioniert sowohl in der deutschen als auch in der englischen Synchro für mich, was auch nicht von jedem Film behaupten kann. Gott, ich liebe Guy Ritchie-Filme. Ich bin dabei, das ist mir klar. So wie, keine Ahnung, Laura Final Fantasy Fast and Furious liebt. Da werde ich so ein Fanboy.
Gibt es Rock'n'Roller irgendwo im Stream? Hast du das geguckt?
Ja, witzigerweise eben nicht. Also es gab es mal auf Netflix und mittlerweile nicht mehr. Also man muss ihn schon auf Prime kaufen. Mhm. Auf Google, wenn man auf Google kauft, kriegt man den nur auf Deutsch. Das finde ich auch super nervig.
Das ist immer blöd, ja.
Ja, und dann war ich tatsächlich im Saturn, mal nach langer Zeit wieder im Saturn, um die Blu-ray zu kaufen. Die war auch nicht mehr da. Also ist
das
traurig.
Ich
muss mir den Film nochmal so
besorgen. Das ist eben der Nachteil der schönen neuen Streaming-Welt. Dass es auch eben mal sein kann, dass ein Film, den du haben willst, nicht angeboten wird.
Wie komisch sich das anfühlt mittlerweile.
Ja, mega,
oder? Man denkt so, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich den jetzt nicht gucken kann.
Das wird wahrscheinlich.
Fast wie so ein kleines Baby fängt man einfach an zu weinen, weil man glaubt, das kann nicht sein.
Und das wird wahrscheinlich sogar eher noch schlimmer in Zukunft. Ein Film, den es aber gibt zu streamen, sind eben die beiden Sherlock Holmes Filme. Habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Die gibt es sowohl auf Netflix als auch auf Sky. In der Flatrate.
Und King Arthur, glaube ich, auch auf Netflix. Weil den finde ich immer noch sehenswert. Also der ist zwar crazy und ist nicht rund und der ist natürlich dooferweise der Start von einem Franchise, ist auch zu offensichtlich und das halt nie entstanden ist, weil der Film gefloppt ist. Aber ich wäre in jeden weiteren King Arthur Film gerannt, wenn Guy Ritchie ihn produziert hätte.
Ich kann dir immer noch nicht sagen, wie ich ihn fand.
Den gibt's nicht. Also,
ich weiß es wirklich, ich kann es nicht sagen.
Ja, aber das ist ja auch, archetypisch für diesen Film sind die ersten 10 Minuten. Die sind arschgeil inszeniert in King Arthur mit der richtig geilen Musik. Es war aus irgendeinem Videospiel geklaut, das so zu inszenieren. Ich muss jetzt nochmal überlegen. Es war aus einem Videospiel geklaut. Also Guy Ritchie in allen Ehren, aber der hat ein Musikstück aus einem Videospiel Cinematic genommen und hat das genauso. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Komm nicht drauf. Vielleicht weiß es im Chat nochmal jemand.
Bestimmt Dragon Age.
Was Ähnliches. Also er hat ein so ein mittelalterlich klingendes Musikstück genommen, das so im Cinematic auch schon mal genauso verwendet worden ist, hat er auch im Prinzip einen Kurzfilm erzählt in den ersten 10 Minuten, der unfassbar geil inszeniert ist, auf die Musik geschnitten, die Atmosphäre, alles super, mit diesen riesigen Elefanten, aber für die restliche Handlung gar nicht relevant ist. Es ist nicht relevant gewesen, diese Szene zu sehen. Ganz im Gegenteil, weil dann durch die wie es später erzählt wird, erfährst du dann, dass vieles doch anders war, als du es da gesehen hast. Das heißt, sie war wirklich nicht handlungsrelevant. Sie war einfach nur cool inszeniert.
Einer von unseren Zuschauern schreibt im Chat, es war wohl Halo.
Halo, richtig. Es war der Halo ODST-Trailer.
Danke, dass du das geschrieben hast. Vielen Dank.
Und der Halo ODST-Trailer, da hat der Typ von Snow White and the Huntsman und Ghost in the Shell Regie geführt. Deswegen sieht dieser Trailer schon so cool aus. Und ja, eigentlich hat Guy Ritchie das Musikstück geklaut und hat was ähnlich Heroisches dann in seinem Film erzählt. Wenn man ehrlich ist. Und Guy Ritchie ist ja auch Werbefilmer, der kannte diesen Werbespot, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das muss man dann doch leider zugeben.
Der Chat fragt gerade, wann redet ihr über diesen einen DC-Film mit der Figur aus Batman Comics? Ihr wisst schon, der Film, der so politisch ist und mehr oder weniger unauffällig von anderen Filmen inspirieren lassen hat. Ach nee, warte, über Joker wurde ja schon geredet.
Das ist ein sehr schöner Kommentar.
Sehr schön, ja.
Ja, wollen wir über Birds of Prey reden?
Ja, wir müssen über Birds of Prey reden.
Birds of Prey, da es wie gesagt scheinbar nicht so erfolgreich war, steigen wir gleich ein mit einer Umfrage an euch, die witzigerweise schon impliziert, dass ihr Birds of Prey nicht gesehen habt.
Also er war ja nicht er war nur nicht bei weitem nicht erfolgreich genug.
Da reden wir bestimmt gleich drauf. Jetzt erstmal zur Umfrage: Warum habt ihr Birds of Prey nicht gesehen? Abstimmen könnt ihr wie immer. Ihr müsst eben in Ausrufezeichen und dann ohne Leerzeichen das dahinter schreiben. Ihr könnt natürlich auch schreiben Ausrufezeichen ja, also ihr habt ihn gesehen.
Das ergibt Sinn.
Ja, ne?
Warum hast du Birds of Prey nicht gesehen? Ja.
Entschuldigung. Das ist sehr blöd, ja. Okay, aber wenn ihr sagt, also ich mich interessiert es einfach nicht, weil dieser Suicide Squad lookt und auch hat mich so abgeschreckt und ich fand einfach Suicide Squad so einen schlechten Film, deswegen habe ich auf nichts mehr Bock, was irgendwie in diesem Universum spielt, dann könnt ihr Ausrufezeichen Suicide Squad eintippen, wenn ihr sagt, es liegt einfach an der Figur, ich mag einfach Harley Quinn nicht, dann Ausrufezeichen Harley Quinn. Wenn es aber an den Birds of Prey gelegen hat, dann weil sie euch nicht interessieren, weil sie langweilig sind, weil ihr sie sonst irgendwie nicht mögt oder interessant findet, dann Ausrufezeichen Birds of Prey. Wenn es tatsächlich an der Altersfreigabe gab, da bin ich echt gespannt drauf, ob das jemand eingibt, dann Ausrufezeichen FSK, weil das hat, es ist ein ab 16 Film, in den USA sogar R-rated
Und die letzte Option?
Egal.
Ich wusste es.
Ja. Einfach kein Interesse, was ja auch okay ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf.
Ja, dann würde ich sagen, während die Leute noch ein bisschen weiter abstimmen.
Können wir mal drüber diskutieren, ist es jetzt ein Flop oder ist es kein Flop? Denn das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ein Flop ist ein feststehender Begriff. Man kann nicht einfach sagen, dieser Film ist gefloppt. Denn was bedeutet das jetzt nochmal konkret, Marco?
Dass er halt nicht genug eingespielt hat, um die Kosten zu decken. Wobei die Kosten nicht mehr das eigentliche Produktionsbudget sind, sondern oftmals noch die Marketingkosten. Ein Beispiel, Birds of Prey hat also laut Schätzung von IMDb ein Budget von 80, 85 Millionen gehabt. Man weiß aber, weil das wohl bei Warner geleakt ist oder so, der Film muss aber eigentlich 250 Millionen einspielen, damit er seine echten Kosten wieder einfährt, also mit sie zufrieden sein können. So, das war das, was sie wollten. Und da ist er weit entfernt.
Aber heißt, hat das nicht auch was damit zu tun, dass der Kinoerlös hier gar nicht 1:1 an das Filmstudio geht, an den Verleiher geht?
Damit hat das auch zu tun. Es ist ja
glaube ich, nur die Hälfte oder so. Ganz geringerer
Betrag.
Ja,
stimmt. Die kriegen ja nicht alles davon, was der Film umsetzt, genau. Ja. Deswegen, also was Warner braucht, ist 250 Millionen Umsatz. Das brauchen sie. Davon ist der Film weit entfernt. Der liegt, glaube ich, gerade beim weltweiten Einspiel von 170 oder so.
Stand heute, ich habe heute nochmal nachgeschaut, 173,9 Millionen Dollar weltweit. Birds of Prey, um das mal ein bisschen einzuschätzen, hat eben den schlechtesten Kinostart aller DCU-Filme. Und es ist auch der erste DCU-Film, der in den USA weniger als 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Der steht im Moment bei 72,8 Millionen. Der geht immer noch so ein bisschen höher, weil er ja noch in den Kinos läuft. Aber das mit den 100 Millionen Dollar, das wird schon ziemlich schwierig. Und was besonders hart ist, es gab eben keine direkte Superheldenkonkurrenz und trotzdem war der Film relativ erfolglos.
Knives Out haben viel mehr Leute gesehen.
Ist aber kein Superheldenfilm.
Naja, aber als Beispiel auf Heroes zurückzukommen, da schließt sich ja der Kreis. Knives Out bist du nicht mehr reingekommen. Birds of Prey war deine dritte Wahl.
Das ist schon hart, ja.
Das ist hart, es ist wirklich hart. Also, weil so schlecht ist er ja nicht. Also, ich habe ja recht negative Kritik gemacht, aber eher so aus
moralischen Gründen.
Nee, ich wollte schon ideologisch sagen, aber das ist falsch. Also ich finde, der Film hat einen faden Beigeschmack und ist halt okay, ist gut.
Ja.
Na, also das insofern ist es schon mal die negative Kritik ist, ja, der Film ist halt nur okay. So.
Also ich finde für die Art und Weise, wie flach die Geschichte ist und wie sehr halt der Fokus auf Action und Kurzweiligkeit liegt, habe ich viel zu wenig gelacht.
Ja.
Also ich habe wirklich bei fast keinem Gag fand ich es halt wirklich lustig. Also es gab halt so ein paar Sachen, die witzig sind mit dem Omelette und so. Und die Action-Szenen sind auch teilweise cool anzusehen. Zum Beispiel die da im Regen, in diesem Gefängnis, die fand ich zum Beispiel echt cool gemacht. So. Aber es ist einfach, wenn ich das halt vergleiche mit einem Marvel-Film, und ich finde, mit sowas muss man es halt vergleichen, weil es geht ja an dieselbe Kerbe. Und da bin ich halt dauernd am Lachen. Da kommt halt andauernd ein Gag nach dem anderen, der zündet. Und das hatte ich bei Birds of Prey halt Gar nicht.
Ich glaube, der Film, mit dem du es eher vergleichen musst, ist Deadpool, denn es ist eigentlich eine 1:1 Kopie von Deadpool.
Geringsten.
Weil Deadpool ist ein unzuverlässiger Erzähler, genauso wie Harley Quinn selber. Der Film ist nicht chronologisch erzählt, genauso wie bei Deadpool. Und insofern ist es eigentlich, ist Deadpool eher der Vergleich, und Deadpool war eben ein krasser Erfolg.
Und Deadpool war aber auch lustig, da habe ich ja auch in jeder Szene gelacht.
In jeder Szene, echt?
Ich glaube, Deadpool war in jeder Hinsicht das Vorbild. Also sowohl, also teilweise ist die Story für mich ein Rip-Off von Deadpool 2. Also der strukturell nacherzählt, habe ich es genannt in meinem Video, weil er wirklich die gleichen Points abgeht. Aber das ist halt, die Geburt dieses Films ist schon im Geiste. Guck mal, was Deadpool, wie erfolgreich Deadpool ist. Deadpool hat nur so und so viel Budget. Deadpool ist R-rated. Deadpool hat eben all die Elemente, die du gesagt hast, für unzuverlässiger Erzähler, vierte Wand.
Vierte Wand war das, genau, das mir nicht eingefallen.
Ein bisschen Metaebene auch, so ein bisschen selbstreferenziell. Das ist der Film an manchen Stellen auch. Wenn sie Bruce erwähnt, wirkt das weniger wie aus der Welt herausgegriffen, sondern mit dem Wissen, wer Batman ist. Solche Geschichten, das ist da alles mit drin. Das ist halt nach Rezept gekocht. Aber nicht gut genug für sich selbst, leider. Es steht nicht so gut auf eigenen Beinen. Ich finde, es tut in dem Film insofern gut, weil Suicide Squad auch, nicht auch nach Rezept gekocht war, aber Suicide Squad war halt verkocht. Aus verschiedenen Gründen. Wie er geschnitten war, ja. Wie viel, dass man im ersten Drehbuchentwurf reingegangen worden ist. Das ist nicht der Film, den der Regisseur sich vorgestellt hat, aber der Film, den sich der Regisseur vorgestellt hat, war auch nicht gut. Und dann kommt halt alles zusammen.
Tonalitätsproblem einfach.
Ja, ganz viele Sachen kommen zusammen.
Das hat Birds of Prey nicht mehr.
Ja, Birds of Prey ist ein runder Film. Was das angeht, absolut runder Film. Clean. Er erlaubt sich wenig Fehler und ist damit der deutlich bessere Film als Suicide Squad. Aber ihm fehlt auch irgendwie das gewisse Etwas, weil es einfach zu sehr nach Rezept ist.
Der unique selling point von Birds of Prey ist Harley Quinn. Und wenn das für dich nicht genug ist, um den Film zu tragen, dann hat der Film nicht viel.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Also das war jetzt, mir war natürlich bewusst, was für ein dummer Film das ist. Und dass es halt auch wirklich eigentlich nicht jetzt wirklich viel Tiefgang hat, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte auch tatsächlich an einigen Stellen gelacht. Ich habe mehr über die...
Ich habe auch ab und zu gelacht, aber
die,
halt...
Die Slapsticks habe ich mehr gelacht, als über die Witze, die tatsächlich ausgesprochen werden.
Die Slapsticks, auch, was man, also meinst du diese Einblendung?
Wenn Harley Quinn zum Beispiel mit übertriebener Gewalt irgendjemanden verletzt, das finde ich witzig. Ja, und der Film ist, also Film wird mit Deadpool verglichen, in einem Punkt würde ich sagen, hat er aber die Nase vorn, und zwar, er ist der wesentlich schönere Film, finde ich. Also Deadpool ist sehr bland, was so die optische Präsentation anbelangt, da ist Birds of Prey sehr viel schöner.
Deadpool, vor allem der Einser von Tim Miller noch.
Ja.
Wirkt teilweise auch wie Videospiel in der Action, weil es halt alles 3D gerendert ist, also es ist wirklich nichts mehr echt. Aber da wirkt er auch sehr verankert im Fox-Marvel-Universum, weil das sieht ja genauso aus. Ab Deadpool 2 schon, unter David Leitch, sieht das schon cooler aus.
Ja.
Also auch der ganze Look and Feel, alles, auch wie Neonlichter eingesetzt werden, das ist alles viel cooler als in Deadpool 1, und wie die Action aussieht, ist auch wesentlich handgemachter und so. Ich finde, dass er nicht besser aussieht als Deadpool 2, aber er sieht besser aus als Deadpool 1.
Das meinte
und der
ich
Film sieht auch gut aus.
Ja.
Also er sieht wirklich, also auch da, Harley Quinn erlaubt sich ja wenig Fehler. Ich fand die Action auch gut, ich fand sie nur jetzt in der letzten großen Action-Sequenz sehr austauschbar, aber diese eine Sequenz im Gefängnis, fantastisch. Das ist auch von Chad Stahelski gedreht, der John Wick gemacht hat, also der Regisseur von John Wick hat die Action-Szene in Birds of Prey gedreht, das merkt man in dem Film an. Macht wirklich an vielen Stellen vieles richtig, ich finde auch den Cast gut.
Mhm.
Am Cast liegt es bestimmt nicht. Ich glaube, wenn man Comic-Enthusiast ist, dann hat man wirklich Probleme damit, weil wie sie anscheinend Charaktere wie Cassandra Cain, die spätere spätere Batgirl, umgeschrieben haben und so, oder diesen Killer, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Victor Saas?
Victor, ja, das ist ein Serienkiller quasi in den Comics. Richtig brutaler Typ. Hier ist eine alberne Witzfigur, der halt gerne mit einem Messer spielt. Ich finde, also wenn ich jetzt da so Nazi-mäßig wäre, was Comics angeht, dann würde ich mich an noch viel mehr Sachen stören. Hier störe ich mich nur dran, dass der Film nur mittelmäßig ist.
Mhm.
Das ist so mein Hauptproblem. Er ist halt mittelmäßig. Zu wenig eigene Sachen. Harley Quinn war mein großer, großer Lichtblick im Suicide Squad. Da hätte man auch noch mehr draus machen können. Mehr als, sie muss mehr Ben & Jerry Eis essen, weil sie sich vom Joker getrennt hat. Da geht mehr.
Ja.
Also zum Beispiel Deadpool 2, wo das auch ein bisschen angelehnt ist mit diesem, ich muss jetzt irgendwie über das, was ich jetzt nicht mehr habe, hinwegkommen. Das hat das ja auch, macht das Deadpool 2, macht das aber zu einem richtig starken Thema. Während sie in dem Film sehr versucht sind, es so zu schneiden, dass Jared Letos Gesicht nicht zu sehen ist. Aus Gründen.
Mm. Das spielt auch irgendwann keine Rolle mehr. Ja. Also so gefühlt. Irgendwann ist er halt über ihn hinweg.
Ja.
Wie fandest du eigentlich, also hat dich das gestört, was viele zur Weißglut getrieben hat, da draußen in den Untiefen des Internets, nämlich der angebliche Männerhass. Hat dich das gestört an dem Film?
Erläuter das mal.
Also es ist, das kann man jetzt auf verschiedener Ebene erläutern. Es ist natürlich die Helden sind die Frauen und die Bösen sind die Männer. Da interpretieren jetzt viele toxischen Männerhass rein, toxischen Feminismus, was ich Quatsch finde. Würde mich interessieren, ob dich das als Mann irgendwie gestört hat.
Ich sag mal so, es gibt genug Filme in der Vergangenheit, wo Frauen nicht gut wegkommen als Charaktere. In dem Film ist es halt mal so, dass Männer nicht gut wegkommen. Ich bin da persönlich aber immer nicht so angegriffen, weil ich halt weiß, dass das halt die Prämisse von diesem Film ist. Also das ist ja, wenn ich mir jetzt irgendwie, also das ist ja das Actionfilm-Äquivalent zu irgendwie so Date Night oder so, wo halt irgendwie die ganzen in die Jahre gekommenen Frauen irgendwie es nochmal wissen wollen oder so. Also so ein Film, wo du halt, wo halt einfach eindeutig das weibliche Publikum mit die Zielgruppe ist. Und ich glaube, bei Birds of Prey ist es halt auch so ein bisschen so, dass man halt sagt, man will es so ein bisschen halt, dass man halt, ja, einen Superheldenfilm hat, der halt eher für die weibliche Zielgruppe vielleicht ist. Aber mich persönlich stört es gar nicht.
Mich stört es auch allein deswegen nicht, also, weil es ja nicht wirklich ernst gemeint ist.
Ja, ist halt nichts davon, ist halt ernst. Und wie gesagt, es gibt oft genug, ist halt irgendwie, gibt es halt irgendwie einen weiblichen Charakter, der halt dumm dargestellt wird oder was weiß ich. Es ist halt ähnlich wie bei Ghostbusters damals, dem Remake mit den weiblichen Darstellerinnen. Und da fand ich halt auch, der kriegt halt, Chris Hemsworth kriegt halt mehr oder weniger sein Fett weg für all die dummen weiblichen Charaktere, die es in der Vergangenheit gab, die dann halt irgendwie nur als objektivisiert werden und was weiß ich. Und im Zuge dessen kann ich es schon akzeptieren. Ob ich es gut finde, naja, weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Film deswegen besser fand. Ich weiß auch nicht, ob Frauen sagen, der Film ist deswegen geil, weil einfach da mal richtig schön Männer verkloppt werden. Ich weiß nicht, ob das halt die Antwort ist, die in irgendeiner Weise auf das Problem einzahlt. Vermutlich nicht. Aber ich kann halt darüber hinwegsehen oder nehme das halt nicht so ernst, dass es mich jetzt wirklich stören würde. Marco sieht das, glaube ich, anders.
Nee, nur ein bisschen anders. Weißt du, das sagt ja schon sehr viele Sachen, wo ich absolut der Meinung bin. Zum Beispiel, so, wenn in 100 Jahren Filmgeschichte werden Frauen andauernd nur als schmückendes Beiwerk dargestellt, nur als Sexobjekt, ohne jede Persönlichkeit. Also selbst in meinem Lieblingsfilm von Sergio Leone zum Beispiel, da sind Frauen entweder Heilige oder Huren. Sie werden entweder auf den Sockel gestellt als Madonna, werden sogar, Madonna genannt. Dann denke ich, Maria wird hier eine genannt, ist ja egal. Oder sie sind eine Hure. Also es gibt nur diese zwei Optionen. Also das ist keine Frage. In 100 Jahren Filmgeschichte ist viel falsch gelaufen. Deswegen finde ich, dass man als Mann sowas locker ertragen können muss. Wirklich, kann man drüber hinwegsehen. Ich finde nur, der Film hat es sowas von gar nicht nötig. Also es ist halt zum Beispiel wirklich so, dass halt jeder Mann ein Arschloch ist in diesem Film. Also ein Arschloch, also mindestens ein Schwein. Wenn er schon nicht sowieso, also es ist voll mit toxischer Maskulinität, also komplett. Was innerhalb dieser Verbrecherwelt ja durchaus Sinn macht. Dass die ganze Mafia von bösen Männern durchsetzt ist, die auch noch toxisch maskulin sind, überhaupt gar keine Frage. Damit habe ich ja kein Problem. Aber dass es alle anderen Männer auch sind, da wird so, okay, jetzt hast du aber eine Agenda. Eine Agenda, die mir zumindest einen Fadenbeigeschmack mitgibt. Dass selbst ein Polizeichef natürlich ein Schwein ist. Oder dass selbst der Typ, der ein kleines Mädchen vor Killern, also das Leben rettet, hat vorher genau dieses Kind diesen Killern erst übergeben und durch einen Zufall überlebt dieses Kind und er rettet jetzt das Kind, das er beinahe umgebracht hätte, und bei dem er schuld ist, die Eltern gestorben sind und der Bruder. So, also selbst sowas. Selbst der einzige, also erst ab der Hälfte des Films lernst du den einzigen wirklich freundlichen Mann kennen, nur um dann festzustellen, er ist eigentlich auch ein Schwein und macht für Geld alles. Das ist ihm dann auch egal. Und das ist ja auch, es gibt tatsächlich nur, ich habe ja auch viel darüber diskutiert dann bei mir unter meinem Video, dass ja auch Männerhass dann tatsächlich als Thema nimmt, hat sich herauskristallisiert, es gibt im ganzen Film nur einen einzigen Mann, der sich nichts Böses zu Schulden kommen lässt. Das ist der Typ, der die Sandwiches macht. Und ja, der hat, glaube ich, nicht mal Sprechtext. Der hat weder Sprechtext und der sieht auch noch so aus, als würde er heimlich diese Sandwiches onanieren, ganz ehrlich. Das sieht auch ganz shady aus.
Ja, deswegen das ist der sind einzige die ja so gute lecker. Mann.
Jetzt ist das aber, das darf natürlich nicht ein Hauptproblem sein, finde ich. Ne? Okay, es sind halt mal nur Männer, die bösen, ist gar keine Frage. Geht. Die schlimmste Frau in dem Film ist halt eine Staatsanwältin, die ihren Job macht. Ja, okay, geht auch noch. Die wird trotzdem unsympathisch dargestellt. Immer noch in Ordnung. Was ich dem Film hoch anrechne, ist, Männerhass oder überhaupt, dass Männer nur die Bösen sind, spielt für die Figuren überhaupt gar keine Rolle. Nicht mal ein bisschen. Es wird nicht mal erwähnt, glaube ich. Es ist wirklich, Geschlechterrollen ist überhaupt nicht das Thema. Nicht für die Birds of Prey. Dass der Film es mir aber so auf die Nase bindet und dass er dann auch noch, zum Beispiel, ihr habt gesagt, das muss ich nicht so ernst nehmen, so wie der Film aufgestellt ist. Das finde ich tatsächlich nicht. Weil es gibt eine sehr, sehr, sehr starke Szene eigentlich in dem Film, die wirklich toll gespielt ist, wo Black Mask eben seinen großen, berühmten Ausraster hat und wie soll ich sagen, eine Frau misshandelt, aber auf nicht direkt sexuelle Weise, aber auf sexualisierte Weise, weil es geht um das Entblößen, um Scham vor allen Leuten und so weiter. Er sucht sich halt bewusst eine Frau aus, auch weil sie ihn natürlich an Harley Quinn erinnert und so, aber es ist halt die Frau und es ist dieser Moment und es ist etwas, was Black Mask so bis zu diesem Zeitpunkt, diesem Film nicht getan hat und was er danach auch nicht mehr tut. In dieser einen Szene, die eigentlich wirklich stark und wirklich magenumdrehend ist, wo man wirklich schlecht wird im Kino, ist es gleichzeitig so prätentiös, es zu tun und wie sie es tun. Sie nehmen den Spaß an der Stelle komplett raus, was ja eigentlich eine starke Sache ist, aber hier voll in eine Agenda reinspielt. Der Mann ist ein Schwein und er nimmt sexualisierte Gewalt, um sie über eine Frau auszuüben und es muss eine Frau sein. Der Typ, der neben ihr stand und genauso die gleiche Strafe hätte erfahren können und genauso verdient hat, der kriegt es nicht. Es geht um die Frau. Es muss die Frau sein. Und das hat einen so unfassbar unnötigen Fadenbeigeschmack auf meiner Zunge hinterlassen, weil der Film selber funktioniert, weil die Figuren funktionieren, weil es für sie nicht um Männer- und Frauenrollen geht. Aber der Film hat im Unterbewusst die ganze Zeit diese Botschaft, die er dir reindrückt. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade.
Er hat es, ich muss dir leider widersprechen. Ja. Es gibt tatsächlich eine Szene, in der sie das ganz offen ansprechen, die mir tatsächlich auch, also wo ich nur gesagt habe, das ist echt viel zu platt. Das ist relativ am Anfang, wo Harley Quinn und Black Canary sich unterhalten. Und es ist, glaube ich, tatsächlich, wortwörtlich geht es darum, dass Frauen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie explizit Frauen sagt oder wie sie sagt, wir.
Ja, wir
sind. Wir. Ja, wir sind nur dazu da, um die Klappe zu halten, um zu folgen. Und sie hat diese gläserne Decke angesprochen. Also wir können so da die oben sehen, die halt anführen und die das Sagen haben, aber wir werden dazu nie gehören. Fand ich. Also das finde ich so.
Okay, ja, das kann man.
Das finde ich so ein bisschen schade, dass eben der Film so wenig elegant ist und so wenig subtil ist, sondern so sehr mit dem Harley Quinn Holzhammer da draufhaut. Wie gesagt, das hat er eigentlich nicht nötig.
Ja.
Muss man eigentlich nicht so explizit sagen, aber
ich finde, die Figuren selber sind empowering. Also ich mag auch ich mag die Birds of Prey. Ich mochte die wirklich. Vor allem, ich bin ein Mary Elizabeth Winstead-Fan. Die ist immer super egal, was sie spielt. Und sie war auch so ein Scene-Stealer. Also sie nimmt wirklich die, auch wenn sie mit Harley Quinn im Raum ist, ist eigentlich Huntress gerade die coolste im Raum und nicht Harley Quinn. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich finde es schade, das hätte er nicht wirklich gebraucht. Aber wie gesagt, ich finde auch, als Mann muss man das mal aushalten können. Deswegen
volle Kanne, kein Beinbruch. Voll. Ich würde da gerne noch einen kurzen Monolog halten, warum ich das okay finde. Und zwar, ich würde die Parallele ziehen zum Humor. Also der Humor ist ja auch oft eine Sache, in der sich die Schwächeren über die Stärkeren lustig machen. Mhm. Also indem der Humor ist eine Waffe für marginalisierte Gesellschaftsgruppen. Und da ist es auch vollkommen okay. Das zum Beispiel, nehmen wir mal Menschen mit Migrationshintergrund, die werden auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt marginalisiert, die sind in den Medien unterrepräsentiert und in der Politik auch. Deswegen ist es vollkommen okay, wenn sich Serdar Somuncu auf die Bühne stellt und Witze über Weiße macht. Ist vollkommen okay. Andersrum wäre das nicht okay. Wenn jetzt ein Mario Barth sich auf die Bühne stellt und sich über Türken lustig macht, ist es nicht witzig. Wohlgemerkt nicht witzig. Er darf das natürlich trotzdem machen. Es ist einfach nur kein guter Stil. Und so würde ich das, hier würde ich so ein bisschen die Parallele ziehen. Jetzt sagt im Moment aber Frauen eine marginalisierte Gruppe, wie kann denn das sein? Ich meine, die stellen ja die Hälfte der Gesellschaft dar. Aber ich würde sagen, trotzdem werden Frauen einfach in unserer Gesellschaft immer noch nach Strich und Faden verarscht. Sie werden von der Modeindustrie, von der Kosmetikindustrie verarscht. Sie sind in der Wirtschaft unterrepräsentiert, sie sind in der Politik unterrepräsentiert. Und wenn in einem dummen Superheldenfilm jetzt mal die Männer auf die Fresse kriegen, so what? Das finde ich, wirklich müssen wir, wie du gesagt hast, müssen wir einfach mal aushalten.
Ja, also ja. Da würde ich auch unterschreiben. Das ist
also
ja mein Punkt.
Also für mich ist das, also ich stimme deinem Endargument überein, aber das andere ist für mich halt irgendwie nicht so relevant. Also ich finde halt einfach, beide können das einfach aushalten, weil ich es halt in beiden Fällen nicht so schlimm finde. Ich finde halt, es muss aus meiner Sicht nicht in jedem Film immer ausgleichend genauso viele starke weibliche Charaktere geben wie männliche und andersrum auch nicht. Es ist halt aus meiner Sicht einfach okay, wie es halt für die Geschichte eben passt. Und solange die Aussage halt nicht zu prägnant ist, und das ist ja das, was ihr sagt, dass es halt größtenteils auf so eine mega prägnante Aussage verzichtet. Also wenn jetzt irgendwie sie da gestanden hätten und gesagt hätten so, und jetzt hauen wir der männlichen Patriarchat auf die Fresse, dann wäre es halt so on the nose gewesen, dass ich dann gesagt hätte, okay, das, also ich will halt nicht nur politische Agenda schauen, so, dann macht es keinen Spaß mehr. Aber so explizit ist es ja nicht. Und deswegen ist es einfach irgendwie für mich Spaß und ich sehe das halt einfach locker und ich glaube, dass insgesamt das schon gut ist, wenn wir sowohl viele weibliche starke Charaktere haben in Filmen als auch männliche Charaktere, aber wenn es mal bei einem Film in die eine oder andere Richtung ausschlägt, bin ich dann eher so, dass ich sage, ich würde es jetzt nicht so überbewerten.
Ich würde aber interessieren, was ihr dazu denkt, weil wir haben jetzt unsere Standpunkte gehabt, wir haben hier eine Auswertung, vielleicht können wir, warte mal, war das überhaupt ein Punkt in der Auswertung?
Nee.
Achso.
Aber wir können natürlich trotzdem mal in den Chat nach seiner Meinung
indirekt
fragen.
Schon.
Indirekt schon.
Indirekt
ja.
Schon.
Also wenn die ja die Birds of Prey quasi...
Ja, wenn du sagst, nee, das interessiert, das will ich einfach nicht sehen, dann ist es ja eigentlich schon auch so ein bisschen so indirekt.
Ja, nee, gut, das will ich ja einfach nicht sehen, kann ja aus verschiedenen Gründen sein.
Aber egal, jetzt wollen wir dann auflösen,
oder? Ich würde das gerne auflösen,
ja.
Und wir haben jetzt sehr viel über Meinung geredet. Ich würde anhand der Umfrageergebnisse gerne diskutieren, was davon denn tatsächlich der Grund war, warum die Leute den Film nicht gesehen haben.
Genau.
Weil ich habe ja auch die meisten gesehen.
Ich rufe das mal
Weil wir
kurz
ja
auf.
Ein gewisses Zielpublikum haben.
So.
Oha. Das ist ein krasses Ergebnis.
Ich sag mal.
Ja, okay.
Egal!
Egal ist tatsächlich der größte Brocken.
58%.
Das ist.
Für egal. Das ist tatsächlich gefolgt von ja gesehen 22%. Immer noch ein dicker. Also immer noch ein Fünftel von euch haben den tatsächlich gesehen. Aber krass.
Finde ich. Also. Witzig.
Was waren nochmal unsere anderen Argumente?
Ja, das mit der Altersfreigabe spielt überhaupt keine Rolle. Auch das hat nur ein einziger dafür abgestimmt, dass Harley Quinn, die Figur Harley Quinn oder Margot Robbie als Schauspielerin ihn davon abgehalten haben oder ihr davon abgehalten haben, den Film zu gucken, spielt auch überhaupt keine Rolle. Dass das Suicide Squad, dass das eine Art Spin-off ist, spielt auch kaum eine Rolle. Haben auch nur 7 gesagt, also 5,2%. Ein bisschen größer ist die The Birds of Prey, das ist so der dritte Punkt, dass das einfach nicht stark genug ist. Also wer bitte kennt die Birds of Prey außerhalb von Comic-Fans?
Ich will bei der Altersfreigabe nur dazu sagen, das können wir nämlich gleich abhandeln. Warum haben wir das gefragt? Ich finde, ab 16 ist in Deutschland jetzt nicht das höchste Ding, aber in den USA R-Rating.
In den USA ist es
genau. USA krasser. R-Rating, Analysten, natürlich stützen sich Analysten auf den Film, woran lag's? Und einer der Punkte, den Analysten natürlich immer gerne sagen, ist, ja, das R-Rating ist jetzt aber schuld, wenn die Kinder nicht reingehen können. Aber auch da würde ich sagen, ich finde, Suicide Squad hat auch schon, war nicht für Kinder gemacht, obwohl der Film PG-13 war. Und Deadpool beweist ja, dass man mit R-Rating sehr, sehr viel Geld einnehmen kann. Auch der Joker hat das bewiesen. Deswegen glaube ich nicht, dass das einer der Hauptgründe ist. Manche Analysten in den USA glauben das, ich glaube es nicht. Ihr habt es gerade ein bisschen widerlegt, aber wir sind auch in Deutschland nicht in USA.
Also ich glaube, das ist halt schwierig, weil es steht halt nicht dran. Erstmal vielleicht zur Erklärung, was ist R-Rating überhaupt? Mhm. Also ein R-Rating bedeutet, der Film darf nur von Zuschauern gesehen werden, die 17 Jahre oder älter sind. Also ansonsten muss auch ein Erwachsener mit dabei sein und ich glaube, das ist halt schon in gewisser Hinsicht ein Argument. Also zum Beispiel Wonder Woman oder Captain Marvel, das kann sich so die ganze Familie angucken. Und ich glaube schon, dass tatsächlich das in den USA auch ein größeres Thema ist, dass sie sagen, nee, sorry Mädchen, den Film guckst du dir nicht an. Denn klar, Deadpool ist mit einem R-Rating durchgekommen. Das liegt aber eben auch daran, wer ist denn da die Zielgruppe? Also wer interessiert sich für Deadpool? Und ich, das ist auch nur eine Behauptung, aber die habe ich im Internet recht oft gelesen bei Analysten, dass die Figur von Harley Quinn eben vor allem von Mädchen gemocht werde. Und die durften den Film nun mal nicht sehen. Und dass das schon dem Film geschadet hat. Zumindest behaupten das Analysten.
Wollen die behaupten, dass die wirklich, also Mädchen, also kleine Mädchen Suicide Squad geguckt haben, der auch immerhin PG-13 ist?
Aber Suicide Squad hatte auch mehr Star Power als, ja, als Birds of Prey. Der
das ist ein anderer Grund, dass sie Altersbrüche
haben. Will Smith und Jared Leto und die Schauspielerin, deren Namen mir nicht mehr einfällt.
Cara Delevingne.
Ja, genau.
Ja, genau die. Übrigens, die Webseite fatherly.com hat zum Beispiel plädiert, Comic-Verfilmungen müssen generell ab 12 Jahren sein, damit die ganze Familie da reingehen kann. Wie seht ihr das?
Das ist ja Quatsch.
Finde ich auch.
Es gibt ja Comics, die nur für Erwachsene sind. Warum auch nicht? Ja. Das impliziert ja, dass Comics nur für Kinder sind. Und das ist schon mal die komplett falsche Annahme. Ja.
Was vielleicht noch als Gründe, was habe ich so gefunden, eben das Erbe von Suicide Squad, dass eben Leute gesagt haben, okay, mit der Marke will ich einfach nichts mehr zu tun haben und auch mit einem Spin-off nicht. Dann auch interessant, dass Harley Quinn in dem Titel zu sehr versteckt ist.
Mhm.
Also ja, auf dem Papier, klar, Harley Quinn steht irgendwie ganz am Ende in so einem Schachtelsatz, in so einem verklausulierten Satz drin, aber das habe ich absolut nicht verstanden, weil du siehst doch die Trailer und es ist Harley Quinn ist der Unique Selling Point in den Trailern. Warum brauchst du da den Titel?
Wie war das in einem Guy Ritchie-Film? Ich schätze niemals die
Dummheit. Das Hören sagen halt. Also wenn du halt einfach davon erzählt hast, ist halt nicht klar, worum es geht. Also ich zum Beispiel wusste das halt auch nicht, weil niemand liest diesen ganzen, also am Anfang dann nicht, als ich das erste Mal davon gehört habe, weil einfach du liest ja niemals den ganzen Titel vor.
Also der Untertitel ist ja wirklich nur, damit es überhaupt ein SEO stattfindet, habe ich das Gefühl. Also der richtige Titel des Films ist Birds of Prey and the Fantabulous ist ein Euphemismus.
Ein Kunstwort.
Neologismus.
Ja,
Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Was ich tatsächlich sogar relativ poetisch finde. Also irgendwie finde ich es cool, dass sie so einen Titel gewählt haben. Aber ich weiß auch, das ist kein optimaler Titel.
Ja.
Also sollte man eigentlich nicht tun. Und jetzt haben sie auch darauf reagiert, weil sie vermuten, dass es ein Hauptgrund ist. Der Film heißt zwar immer noch offiziell genauso oder abgekürzt einfach nur Birds of Prey. Aber in den Kinos wird jetzt, also in amerikanischen Kinos, steht da jetzt am Ticketschalter Harley Quinn Doppelpunkt Birds of Prey. Also in einer umgekehrten Reihenfolge, damit die Leute das kapieren. Du darfst nicht unterschätzen, wie viele Leute ins Kino gehen und dann erst entscheiden, was für einen Film sie gucken.
Ja, okay.
Und wir sind die Aufgeklärten, die Trailer gucken, die Poster, ach guck mal, das ist doch Harley Quinn und so. Nee, die stehen teilweise am Ticketschalter, erkennen auf dem Poster nicht, was Sache ist und dann sehen sie da Birds of Prey, sie haben keinen Grund da reinzugehen. Das ist immer noch ein viel größerer Faktor, als wir glauben, gerade in den USA.
Aber sie haben es eben nur in den USA geändert. Also ich habe vergangene Woche noch einmal extra nachgeguckt, in den Kinos in Deutschland läuft es eben immer noch unter Birds of Prey and bla 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 bla. Was ich auch ganz interessant fand, also wir sagen dann, okay, es war dann offensichtlich ein Misserfolg, das heißt ja wohl, dass die Frauen nicht reingegangen sind. Ich habe aber gefunden, dass die Kinogänger waren zu 54% männlich, das heißt ja eben, dass der Rest waren dann dementsprechend weiblich. Und nur zum Vergleich.
Oder divers.
Und zum Vergleich, Joker, da waren es 62% Männer und bei Deadpool waren es auch 62% Männer. Also es sind schon deutlich mehr Frauen in den Film reingegangen, als eben in Joker oder Deadpool.
Also ist das deutlich, die paar Prozent? Ich finde das nicht so deutlich.
Ja, von
ich finde sogar für Superheldenverhältnisse sind relativ viele Frauen in Deadpool und so gewesen.
Also
und Joker vor allem.
Also ich glaube ja, dass bei dem Film allein schon im Marketing irgendwie alles nicht so gut gelaufen ist.
Ja, das ist
Marketing. Weil ich finde, bis ich diesen Film geguckt habe, hat er mir keinen wirklichen Grund gegeben, warum ich ihn gucken sollte. Außer Margot Robbie.
Das Traurige ist, in der Phase davor, und ich muss mich beruflich damit auseinandersetzen, ich musste mir hier in Erinnerung rufen, dass der Film im Kino läuft. Und zwar, wann war das jetzt? Anfang Februar.
Mhm.
Ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist mein fucking Beruf. Aber ich habe dich unterbrochen.
Ja, ich finde halt die Geschichte und die Trailer und alles, wirkte halt null spannend. Also es wirkte halt null so nach dem Motto, oh, das muss ich sehen, weil da passiert irgendwas Spannendes. Es wirkt halt so, ja, ist halt Harley Quinn. Macht halt Sachen, verprügelt halt Menschen.
Ja.
Und das ist im Grunde auch genau das, was der Film halt macht. Aber das ist null, da ist halt nicht eine Szene, wo man sagt, oh krass, was hat der Typ denn vor? Irgendwie, das ist ja das, was Marvel immer schafft, dass du dann irgendwie so, ja, es ist ein scheiß Marvel-Film, es passiert sowieso wieder immer die gleichen Sachen und so, aber im Endeffekt denkst du trotzdem immer so, aber was der Typ macht, das würde mich jetzt schon mal interessieren.
Also das Witzige ist ja, wir haben den Trailer ja auch hier in dieser Runde angeguckt. Beziehungsweise
die erste Sendung, oder?
Weiß ich nicht.
War das nicht die erste Sendung?
Auf jeden Fall. Und da war meine erste Reaktion ja, interessiert mich überhaupt nicht. Und ich musste mich dann eben beruflich mit dem ganzen Kosmos auseinandersetzen, weil wir da ja auch ein Video dazu gemacht haben. Und dadurch habe ich Bock auf den Film bekommen, weil ich mich mit der Figur Harley Quinn auseinandergesetzt habe. Aber offensichtlich haben das nicht genug Leute gemacht und deswegen sind nicht genug Leute ins Kino gegangen.
Vergleich den Trailer Bass mal mit Suicide Squad. Da ist der erste Trailer auf der Comic-Con damals gelaufen, ging komplett durch die Decke im Internet. Gerade weil der mit Queen unterlegt war, eine ganz krass düstere Stimmung hatte, trotz dieser bunten Figuren, das hat man so nicht erwartet und hat sich wirklich noch so gedacht, wow, DC macht mal was anderes als Marvel. Und am Ende Endeffekt war es halt eher so, möchte gern hau drauf, Guardians of the Galaxy. Also es ist leider nicht so konsequent gewesen, wie sie die Trailer versprochen haben. Aber die haben es schon versucht, in diese Richtung zu biegen. Der Bass war ein ganz anderer. Die Trailer haben mir richtig Bock gemacht. Ich würde sogar behaupten, also ich sag ja, Birds of Prey ist der bessere Film. Ja. Aber Suicide Squad ist an vielen Stellen viel ikonischer. Ja. Also ich bin auch mit Jared Leto nicht einverstanden in allen Sachen, aber der hat ikonische Kostüme, hat ikonische Momente, ein paar hier und da ikonische Ideen, wenn er in seinem Messer-Dings liegt und lacht, das ist einfach, irgendwie hat das was. Und wenn der richtige Song dann im Hintergrund läuft, die Musikplatzierung, vielleicht ist das auch was nur mich betrifft, aber ich finde die Musik auch in Suicide Squad einfach besser, weil sie halt den Trailern entlehnt ist. Selbst der Witz, selbst die One-Liner sind besser in Suicide Squad. Ich habe viel öfter gelacht in Suicide Squad als in Birds of Prey.
Ich habe halt allein schon, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber als dann irgendwie rauskam, das machen wir im Spoiler-Part.
Wenn wir denn überhaupt einen Spoiler-Part machen.
Wir
brauchen
keinen Spoiler-Part mehr. Also
wir machen keinen?
Wir brauchen noch keinen, oder?
Okay, dann muss ich...
Kannst du umschreiben, komm schon.
Naja, als dann eine gewisse Person auch Teil von den Birds of Prey wurde, wo ich dachte, ernsthaft? Du hast jetzt ungefähr so viel Star-Power wie der Typ, der die Sandwiches gemacht hat. Ich
weiß gar nicht, wen du meinst, weil die haben alle keine Star-Power.
Das hat einfach so nicht zusammengepasst.
Ich glaube, das war so richtig.
Wirklich jetzt? Das ist für mich ein Nebencharakter gewesen. Der hat für mich null Präsenz gehabt, null interessant.
Alle Birds of Prey waren Nebencharaktere außer Harley Quinn, würde ich behaupten.
Naja, aber diese Black Canary sieht zumindest cool aus.
Ja, aber das sind Nebencharaktere.
Ich meine jetzt nicht Nebencharaktere in der tatsächlichen Definition, wenn man jetzt Film dramaturgisch auseinander nimmt, sondern Nebencharaktere im Sinne von, diese Person hat null Tragkraft whatsoever, um diesen Film halt zu tragen. Und das fand ich halt bei dieser Person. Das hat mich da, also, keine Ahnung, das... Wenn ich das halt mit Suicide Squad vergleiche, das ist halt, was du mit Strahlkraft gesagt hast, die war halt einfach dort da.
Und jetzt nimm mal was anderes, weil Suicide Squad ist ja auch schon ein
Oh je. Wann wollen wir eigentlich den Gewinner ziehen?
Ja,
den Gewinner.
Können wir jetzt eigentlich gleich am Ende machen, oder?
Ja, wir sind ja quasi am Ende. Ja. Aber ich will nur kurz dazu sagen, Suicide Squad ist ja schon ein mittelprächtiges Beispiel. Jetzt geh eine Stufe höher, Guardians of the Galaxy. Da funktioniert jedes Mitglied dieser Truppe. Jedes Mitglied hat eine gewisse Tragweite für das alles. Selbst Groot, der auch nur im Hintergrund steht und hier und da mal einen Superkill hat, sei mal am Ende von Guardians of the Galaxy emotional nicht erfasst von dem, was in dem Film passiert. Und jetzt vergleich das mit einem Suicide Squad und vergleich das recht mal mit Birds of Prey. Das ist leider mir alles ein Ticken zu egal. Warum sollte ich den Film sehen?
Das ist halt, es gibt keinerlei Fallhöhe. Ja. Null. Es ist kein einziger Moment in dem Film, wo du denkst, oh fuck. Also jetzt kriegt Harley richtig Probleme, weil es immer in jeder einzelnen Szene dann immer so, ja, Harley ist ja eh alles egal, also ist mir auch alles egal und wir lachen halt kurz und dann geht's halt weiter. Und das ist genau das, was die Marvel-Filme halt können. Die können extrem witzig, extrem schlagfertig sein, extrem kurzweilig, aber in den richtigen Momenten merkst du dann noch, oh fuck, aber dass ihm jetzt was passiert, will ich jetzt nicht. Also jetzt bin ich kurz gespannt. Und das gelingt halt bei Birds of Prey, finde ich, gar nicht. Also es ist kein einziger Moment, auch dieser Endkampf, nichts davon hat in irgendeiner Weise bei mir so ein, oh Gott, sondern nur so ein, ja, ist cool anzuschauen, was da passiert, aber ich hatte null Attachment, dass ich irgendwie jetzt krass das Gefühl hatte, ich muss für die sein oder die anfeuern oder mit denen mitfiebern oder Angst haben für sie.
Ja. Ja. Auch da, Vergleich mit dem Deadpool 2. Der hat ja gegen Ende ähnliche Situationen.
Also wenn man es mit Deadpool vergleicht, ja, dann stinkt es sehr ab.
Ja, aber da geht es auch ganz viel um das Zwischenmenschliche, gerade in Deadpool 2. Da geht es ja auch diese Familie, die sich zusammenfindet. Und da ist das auch das große Thema. Das ist in Birds of Prey gar kein Thema. Das ist so, oh, da stehen lauter böse Leute vor der Tür, wir müssen jetzt einfach zusammenarbeiten, dann passt das schon. Das ist alles.
Es wird emotional zwischen den Charakteren irgendwas aufgebaut, sondern es ist einfach nur so.
Das ist alles, was zwischen den Charakteren stattfindet. Das ist alles zwischen. Es ist wirklich alles. Und ja, es ist mir egal. Deswegen ist mir der Film egal. Obwohl er runder ist.
Egal!
Ihr habt gesagt, es ist egal. Es ist mir auch egal.
Ja.
Okay.
Dann würde ich sagen, nennen wir es einen Tag.
Oder, um den Film auch zusammenzufassen.
Egal!
Egal.
Nein, also, wir haben, wie gesagt, ich fand den Film nicht schlecht. Also, er ist ein bisschen egal. Das muss man leider.
Ja, egal.
Es ist ein bisschen egal, aber wenn man halt, wenn Knives Out und 1922 ausverkauft sind, dann kann man sich auch schon.
1922? Ist das der fünfte Teil von 1917?
Ach, scheiße, wie komme ich auf 1922? Ach so, weil da mein Uropa irgendwie irgendwas gemacht hat oder so.
Vielleicht.
Am Wochenende drüber geredet.
Egal.
ja, aber war wieder sehr spannend, dennoch. Vielen Dank an euch beide.
Danke.
Für euer, wie immer, fachkundiges Wissen. Danke an euch da draußen fürs Zuschauen. Danke an Vodafone natürlich. Und ja.
An die Mods, danke an
die Mods. An die Mods, an die Technik, Regie. Technik, man sagt beim Theater Technik, hier sagen wir Regie. Ich kann's nicht mehr. Ich war zu lange weg.
Ja. Aber wir wissen ja, wie das Schlusswort ist.
Egal!
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Webedia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.